Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Keil. News und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. Hallo zusammen, hier ist nach Ewigkeit mal wieder euer SEO-Haus mit Jens Faultrath und
Stefan Keil.
Super, und wir stehen auch in unserem neuen Darmstädter Büro.
So direkt nebeneinander.
Direkt nebeneinander, genau. Deswegen halt es auch noch ein bisschen, fehlt noch ein bisschen Bilder an den Wänden und Schall rausnehmen, aber
tot
dann drin. Genau, exakt. Lange nicht mehr gehört, Grund ist relativ offensichtlich Corona gewesen, weil Schule aus und damit war mein Zeitplan etwas über den Haufen getreten und irgendwo muss man Zeit wieder herholen. Also bitte entschuldigt. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht mit der Geschichte. Wir haben gedacht, wir hauen erstmal wieder eine Sendung raus und hoffen mal, dass wir das dann auch wieder monatlich halten können. Aber schauen wir mal. Ansonsten, für uns persönlich, also für mich, bei dir war es ja schon ein bisschen früher der Fall, ich bin jetzt länger hier mit GT unterwegs als mit so einem anderen Unternehmen, dessen Namen mir gerade entfallen ist. Hast du mir noch rübergeschickt, fand ich sehr nice. Also Getraction rockt halt, was soll man sagen. Genau. Aber das war es auch schon im Housekeeping und über uns selbst. Wir haben am Ende noch mal was zu uns. Aber wir können jetzt direkt, glaube ich, einspringen in die Themen. Das mag mein Ding. Man pennt nicht Scroll. Jetzt habe ich dann das allererstes gehabt. Ach ja, Sistrix, genau. Bei Sistrix gibt es jetzt unseren schönen Monatsrückblick wieder. Und zwar hat sich Kai Spriesersbach netterweise bereit erklärt, den Monatsrückblick wieder zu schreiben. Und wie immer spaßig zu lesen. Schön, dass es wieder da ist. Und wir haben quasi zwei Sachen, die irgendwie bemerkenswert sind, glaube ich, die gelaufen sind da im letzten Monat. Und das war Real Kaufland Switch, der richtig gut gelaufen ist. Ich habe allerdings auch nichts anderes erwartet. Ich war ja damals noch involviert beim Hitmeister auf Real Switch, den die Kollegen auch super gut abgewickelt haben. Deswegen war mir klar, dass sie das jetzt auch wieder hinkriegen. Also das ist jetzt am Ende auch keine Rocket Science. Man sieht aber, dass so etwas richtig sauber funktionieren kann, wenn man es halt einfach richtig macht. Also keine Angst vor einem großen Umzug. Wenn man weiß, was man tut, dann klappt das auch. Und ansonsten hatte er noch etwas drin gehabt, was jetzt auch etwas nervig war die letzten ein, zwei Monate, nämlich die Geschichte mit dem ganzen Rumgespammer auf Suchseiten mit lustigen Query-Strings, die dann indexiert worden sind. Und da in dem Fall UNESCO und hätten noch einen zweiten Fall gehabt. Wer war der andere? Weiß gar nicht mehr. Egal, also zumindest ist es ein nerviges Thema. Ich habe das jetzt auch schon ein, zwei Mal gesehen. Sollte man einfach auf dem Auge haben. Irgendwie hat irgendjemand diese Oldschool-Spammer-Bücher, die er verkauft. Und jetzt kommt der ganze Kack wieder, den wir eigentlich dachten, wir sind ihn los. Aber es ist ja wieder da. Deswegen bitte denkt dran, macht eure Suchseiten, eure internen Suchen irgendwie auf No-Index oder sperrt es gleich bei Robots.txt, wenn ihr wisst, dass ihr da nicht hinlinkt. Weil ansonsten kommen irgendwelche Spaßvögel und machen halt Scheiß.
Lustige Dinge.
Genau. Ja,
das ist das Ding. Also ich würde da direkt nochmal eingrenzen. Ich habe noch so aus der Kategorie Neues von Google auch noch den Blogpost mit aufgenommen, den sie in diesem Monat noch rausgehauen haben, weil sie das Thema Spam wohl auch wieder ein bisschen mehr beschäftigt. Geht einfach, wie kann ich mich darum oder wie kann ich mich da absichern, engagieren, dass meine Seite halt nicht von einer manuellen Spam-Abstrafung betroffen wird. Was haben Sie für Probleme genannt? Also Klassiker, Kommentar, Forum-Spam. Also pass auf, dass nicht Leute automatisiert Accounts bei dir erstellen können und irgendwie automatisiert Beiträge und einen Haufen Links-Spam hinterlassen können. Und dann aber auch eben genau dieses Thema mit den Suchseiten. Sie empfehlen dann immer noch mal regelmäßig so zu gucken, die Seite mit dem Site-Operator, also Site, Doppelpunkt und dann Domainname und dann bestimmte Keywords, die nennen Viagra oder Watch Online als prominentes Beispiel, dazu gucken, dass da einfach keine Spam-Texte dabei sind. Unter anderem beziehen sie sich auch genau auf das Problem mit den Internal Search Results, empfehlen dann aber auch schon direkt, also No-Index oder Robots.txt-Sperre. Bin da mittlerweile auch sehr, sehr hart mit der Robots.txt, auch wenn die Sachen noch im Index sind, aber das kann jeder selbst entscheiden. Für alles andere sagen sie auch nochmal, es ist ganz schön, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, dass also ein Forum auf der Plattform besteht, die Leute posten können, die Sachen einfach als UGC-Links, also User-Generated Content oder als No-Follow auszuzeichnen, Plus nochmal der starke Hinweis, dass es eigentlich ganz schön ist, wenn es möglich ist, den User-Generated Content auch im extra Verzeichnis einfach abzugrenzen. Damit Google das auch ein bisschen lernen kann, dass das nicht eben seitenweit nur UGC ist, wenn ich auch noch andere Inhalte habe. Genau. Und ja, die Realkollegen, ich weiß gar nicht, was die jetzt dann so tun, mit jedem Kauf immer noch höher weiter. Ne?
Die ja,
ist ja immer noch schön. Ne?
Mal gucken, wo sie, wer als nächstes kauft.
Ja. Dann werden wahrscheinlich die 300 anvisiert, ne?
Exakt. Also auch eine SEO-Strategie einfach immer weiter verkaufen und dann wächst das im Laufe der Zeit.
Mit dem Team scheint das zu klappen.
Ja, wir sind sehr smart unterwegs. Genau, da habe ich was Schönes gefunden bei Aleida Solis. Die macht ja sowieso oft schöne Sachen. Und zwar hat sie hier einen sehr langen Blogpost rausgelassen zum Thema Keyword-Mapping auf Seitentypen für E-Commerce-Shops oder SaaS-Anbieter. Gerade die zwei weiß ich jetzt nicht, aber macht Sinn. Mein E-Commerce macht Sinn, da ist am schönsten strukturiert. Und das Ganze gibt es dann auch nochmal als Sheet, kann man sich dann direkt runterladen, haben es auch gleich mal aufgemacht, weil da doch spannende Seitentypen drin sind, an die man vielleicht jetzt nicht immer denkt. Also kann man ja mal anfangen, Homepage, okay, das ist offensichtlich, die hat man halt, ohne Homepage läuft es halt nicht. Und dann hat es immer gesagt, okay, was ist denn dann da so der Query Intent? Da hat es immer so Navigation, wäre halt Seitname, in dem Fall etwas Walmart oder sowas. Informational wäre Online- und Store-Typ zum Beispiel, so Online-Retailer. Macht auch Sinn, so generische Sachen natürlich mit der Homepage abzuholen. Dann hat sie Product-Category-Pages, auch das ist offensichtlich, dass man die haben muss, um schwer so einen Shop zu betreiben, wo sie dann natürlich sagt, sowas, ja, Category-Name, lustigerweise haben wir, hast du gerade gesagt, nennt es Informational, wo man eigentlich nicht weiß, wenn jemand jetzt nach Fernseher sucht, will er einen Fernseher oder will er was wissen, eigentlich undefined wäre wahrscheinlich irgendwie ja. Sinnvoller, kann informational, kann aber auch schon transactional sein, man weiß es einfach nicht, oder?
Google interpretiert meistens stark transactional, also kann er mit beiden, es tut mir weh, es in eine Klasse zu werfen.
Exakt. Sagen wir so. Ja, vor allem, wenn man es mehr zu Weihnachten nähern, wird es auf jeden Fall auch stärker transactional in den Serbs, also das sieht man ja relativ stark, dass sie da hin und her shiften. Product Subcategory Pages, auch das macht klassischerweise Sinn. Dann haben sie aber auch schon so etwas wie Product Categories beziehungsweise Subcategories by Audience Pages, also so etwas wie Kleider für Frauen, Jeans für Frauen. Das ist etwas sehr Spannendes, weil das oft nicht vorkommt oder die drüberliegende Seite, nämlich die Jeans-Seite, nicht standardmäßig da ist. Also wenn man so ein Zalando geht oder sowas, da hast du dann halt für Frauen, für Männer, da trennt man erstmal die Geschlechter und dann geht's auseinander. Dann habe ich automatisch die für die Audience, habe aber die generische nicht. Das sieht man auch ganz schön, wenn man sich Zalando oder Otto anschaut, dass die nebendran stehen nochmal, weil die nicht in die Standardstruktur passen. Die ranken meistens deswegen auch nicht arg gut. Und wenn man jetzt Jeans eingibt, dann sieht man, da kommen halt in den Top 10 viermal Frauen, fünfmal Männer oder umgedreht, weil trotzdem ist das Suchvolumen für Jeans sehr hoch, weil ich natürlich, wenn ich selber eingebe, ich weiß ja, was ich für ein Geschlecht habe und schreibe es jetzt meistens nicht rein.
Ja.
Ist ein bisschen blöd, aber ist halt so. Spannend hat sie dann gehabt, Product Facetten oder Filter Feature Pages und hat auch gleich ein Beispiel von Walmart reingehängt. Da sind immer so Page URL Examples mit drin. Was dann auch klassischerweise sieht man aus so einer Faceted Navigation ist, weil das dann eine Frage ist, also das Parameter Faceted ist gleich Features und dann ein Feature ist ein Noise Cancelling drin, weil es geht jetzt hier als Beispiel für so ein Noise Cancelling Headphone Page. Da bin ich jetzt kein Freund von, ganz ehrlich gesagt. Weil ich lasse halt meine Faceted Navigation in der Regel gar nicht indexieren. Da kommen wir aber gleich später nochmal drauf. Im anderen Blogpost schieben wir mal kurz das Thema. Grundsätzlich, wenn es da Volumen gibt, macht es Sinn, dafür Seiten zu haben. Aber ich würde jetzt nicht ständig durch meine Faceted durchgehen. Wird zu viel, oder?
Wenn ich es halt im Griff habe, aber es ist ultra anstrengend zu pflegen.
Genau. So, dann Product Brand Pages. Entschuldigung, genau, doch. So etwas wie die Bose Page bei Walmart, wenn wir bei dem Headphone-Beispiel bleiben wollen. Die gibt's auch sehr oft. Und das Nächste, was kommt, ist schon etwas, was relativ selten vorkommt, was wir eigentlich relativ häufig anregen, weil da viel Volumen drauf liegt, ist halt die Product Brand Category Page. Eben nicht Bose bei Walmart, sondern Bose Headphones bei Walmart, weil da halt Bose ist halt eigentlich nicht mal informational, sondern ganz klar meistens eher navigational und da ist halt auch Bose auf 1, da komme ich jetzt auch nicht dran vorbei. Wobei zu den einzelnen Produkten habe ich durchaus Chancen und in der Regel ist das ist die Conversion höher, weil die Leute schon näher am Produkt sind, als wenn die nur Bose eintreten. Und die fehlt oft, also sieht man relativ häufig, dass die einfach nicht da sind.
Macht Sinn, sowas halt auf jeden Fall nachzuziehen. Also wenn man es nicht in die Struktur integriert bekommt, wenigstens als Landingpage, die SEA-Kollegen freuen sich meistens auch.
Ja.
Wenn sie eben die Begriffe dann nicht auf die allgemeine Markenseite oder sowas buchen müssen. Also hat eigentlich nur Vorteile.
Absolut. Dann natürlich die Product Detail Pages, also Artikelseiten. Klar, kann ich nicht kaufen. Dann haben sie hier Product Review Pages. Da haben sie von Amazon nochmal das Beispiel. Da habe ich ja, wenn ich auf die Produktbewertung, also die Reviews der Nutzer gehe und dann werden dann 5 angezeigt oder so und dann kann ich ja nochmal auf alle gehen, da kommt eine neue Seite. Die ist dann auch getaggt auf Review Produkt oder ähnliches. Kann man machen, muss man aber groß sein, bin ich der Meinung. Also wenn ich ein mittelgroßer Shop bin, ist meistens, ich verdopple ja die Anzahl schlimmstenfalls meiner Seiten. Also erstmal muss ich ein Mengengerüst drin legen, sagen, was nur, wenn du auch genug Review hast, nicht, dass du dann ganz viel Sinn Content hast. Du hast den Text eigentlich nicht optimiert, weil er kommt ja vom Kunden und da muss ich schon eine starke Domain sein, weil es gibt halt wahnsinnig viele Affiliate-Menschen, die gute Reviews schreiben. Und die werde ich halt immer auswenken. Also ich meine dann mit so Kunden, die da steht da drin, Lieferung war super oder so. Mist, also würde ich eher in Ausnahmefällen sehen. Und wenn ich Amazon wäre, würde ich es auch machen. Wenn ich jetzt nicht so in der Größe spiele, würde ich es mir wahrscheinlich schenken, oder?
Ja, vielleicht kann man sich testweise ranrobben. Ne? Aber also wie gesagt, eine gewisse Größe muss da sein. So kleine Shops, ich glaube, die haben schon weiter vorne allein in der Produktkategorisierung schon ihre Probleme, weißt du? Also ja. Gehe ich jetzt nur auf Jeans, gehe ich auf Herren und Frauen, wie baue ich, was ist denn die primäre Navigation, weil es halt auch ein Stück weit in die interne Verlinkung mit einspielt. Kleine Shops werden da schon kämpfen und da dann sowieso, also das schlägt sich dann ein bisschen, bin ich bei dir.
Genau, dann hat sie gesagt, es kommen so ein paar Orga-Seiten, die eigentlich ganz spannend sind. Deals, Sales oder Promotion-Pages, also sowas Amazon-Deal- whatever. Macht natürlich Sinn, gerade wenn ich die Sachen, weil ich die Suchanfrage selber erzeuge. Also wenn ich jetzt rausgehe und mache eine Dealseite und mache TV, Radio und wenn ich nur bei mir im Ort Flugzettel dazu verteile, whatever, also muss ja nicht mehr gleich so riesengroß sein, erzeuge ich halt Nachfrage und dafür braucht man auch Landingpages. Also das muss klar sein, weil die Leute wahrscheinlich nicht duell abtippen, sondern das suchen, was ich da anpreise und dann müssen sie zu mir kommen, sollte man nie vergessen. Das gleiche dann nochmal Deals, Sales, Promotion für Produktsachen, dass du halt sagen kannst, Beauty-Sales und Deals oder Headphone-Sales und Deals, klar, wenn du die machst, sollte man auch da haben. Wenn du sie nicht machst, natürlich nicht. Dann haben sie nochmal Deals, Sales, Promotion für Anlässe. Also haben sie jetzt Amazon, Black Friday, okay, haben sie selber gemacht, aber Weihnachtsdeals, es gibt ja Sachen, die macht jeder, also was ich weiß, also okay, Black Friday macht mittlerweile auch irgendwie jeder, aber es macht Sinn, dann dafür auch eine Landingpage zu haben, weil die dann halt eben auch nicht zum Thema Black Friday, sondern eben meine Marke plus Black Friday, sagt sie da auch ganz klar, weil ansonsten, auch wenn ich sage hier, Weihnachtsangebote, wird schwer reinzukommen, aber Weihnachtsangebote von XYZ für Leute, die da schon was sehen wollen, sollte ich auch was haben, weil die erwarten das halt von mir. Geschenkkarten, wenn ich sowas habe, klar, brauche ich eine Landingpage für. Wieder Geschenkkarten für Anlässe, also hier Muttertag etc. pp. Wenn ich was habe, sollte ich es haben und anlegen. Auch mal drüber nachdenken. Das Schöne an der Liste ist, man kann immer nachdenken, macht das in meinem Geschäftssinn eigentlich Sinn? Vielleicht viele haben noch gar nicht vielleicht drüber nachgedacht. Dann, warum nicht Geschenkkarten rauslassen? Leute eh nicht entscheiden können, aber ich habe hier einen schönen Store für Nippes. So ein Muttertagsgift gerade vielleicht nicht ganz verkehrt. Dann Guides, Advice, Reviews, sowas, wo dann ganz klar so etwas geht, Produkt. Kann man auch machen, finde ich. Also gerade so Ratgeber-Reviews für Produkten jetzt selbst geschrieben, ist zum Fall abgesehen von den oben. Das wird mehr Sinn machen, glaube ich, wenn man redaktionell entsprechend aufgestellt ist. Weil, wie gesagt, Guides, und Reviews schreiben halt auch viele Affiliates. Also deren Geschäftssinn ist, dort gute Sachen zu schreiben. Dann muss man auch mit dem Anspruch antreten, das hinzubekommen. Dann komme ich natürlich nochmal in komplett andere Suchbegriffskombinationen und Welten rein. Aber es ist Arbeit.
einen Haufen Arbeit, wenn man es gut machen will. Und ich glaube, es ist politisch auch ein bisschen schwierig, weil ich ja bestimmte Hersteller und sowas dann vorziehe. Ja. Da muss man, glaube ich, mit vielen Leuten in-house reden.
Genau. Dann hat sie hier dann noch das Thema Guides, Advice for Product-Related Topics. Sowas wie How to get started with Smart Home Automation. So, also klar, wenn ich direkte Ratgeber habe, wie ich meine Produkte anwenden kann, warum nicht? Und natürlich dann gerade, wie beginne ich? Das sind wir jetzt im Vorfeld. Wenn du sagst, dann werde ich noch Leute erwischen, die es noch nicht haben.
Ja.
Also macht in dem Sinn absolut Sinn. Help Support immer. Sowas wie Support, E-Mail, Help, Kontakt, dass man das relativ schnell findet, sollte man gucken, dass man da entsprechend die Seiten auch hin optimiert. Und notfalls auch zu gewissen Produkten oder Sachen, die auftreten können. Hier haben sie jetzt Order delayed oder ähnliche Themen. Also das dann nicht in so eine FAQ-Page packen, die man kein Mensch findet, sondern vielleicht wirklich wichtige Sachen, die man sieht. Weil man wankt ja auch mit so einer flächen FAQ-Page, wenn der eigene Name vorkommt, dann trotzdem noch irgendwie, man kriegt Impressions in der Search-Konsole und dann sieht man, da kommen Leute und dann kommen die in irgendeinem Forum raus, weil ich halt nur auf Position 7 bin mit meiner Kack-FAQ-Seite. Dann und in dem Forum haten alle über mich rum, dann ist das nicht schön. Das sollte ich schon haben.
Definitiv. Genau. Also, und der nächste Punkt ist dann auch Help Support, also Topic Question Pages. Also da geht es dann schon so ein bisschen so FAQ-Pages, hier ist jetzt zum Beispiel Walmart, Why is my order delayed, Help Page. Und da ist es aber halt auch wichtig, dass die Qualität stimmt. Weil wie du schon gesagt, wenn ich dann, ich weiß gar nicht, wie die Systeme immer heißen, die auf irgendwelchen Subdomains rumgondeln und so, und da ist halt genau die Frage gestellt, aber die Antwort ist völlig veraltet. Macht das auch keinen Spaß. Also dann ist es fast noch schlimmer als das Forum. Also wirklich so einen kompletten FAQ-Bereich für sich, da kann man sich auch sehr, sehr verkünsteln. Aber ich glaube, es lohnt sich rein für die Kundenzufriedenheit.
Absolut. Da sollte man auch mal überlegen, wen man inhaltlich damit reinzieht und wen man die Zuständigkeit für so etwas gibt. Also wenn man sowieso eine Support-Abteilung hat, macht es Sinn, dass man die inhaltliche Zuständigkeit auch dorthin legt, weil die wissen halt auch, was ansteht an Anfragen. Bevor man sich da selber im Marketing den Kopf macht. Marketingsmenschen sind meistens die schlechtesten Supportmenschen, die man finden kann. Genau. About-Page, klar, allein schon macht Sinn, braucht man gar nicht zu reden. Eine App-Page, wenn man eine App hat, absolut auch Sinn. Und klar, eine Affiliate-Page für Leute, die nach meinem Affiliate-Programm suchen, wenn ich eins habe, macht das Sinn. Wenn ich keins habe, kann ich mir mehr Gedanken machen, warum habe ich eigentlich keins? Gibt Gründe dafür, das zu haben oder auch nicht zu haben, aber vielleicht mal drüber nachdenken. Freut dann auch den Kollegen Kellermann. Genau. Das war jetzt, was im E-Commerce war.
Genau.
Und das. Exakt. Wollt du ja anfangen?
Oder soll ich? Genau, nee, Software as a Service, genau. Also klar, fängt wieder an mit der Homepage. Ne? Also man hat halt den Namen des Produkts. Wir haben jetzt hier Atlassian, also Jira, das ganze Klassiker ist dann einmal die Startseite. Dann haben wir die Product Overview Page, das heißt auch verschiedene Anfragen zum Online-Site-Service-Type plus Software. Jetzt in dem Beispiel wieder Online-Team-Collaboration-Software.
Ja.
Total logisch, dass man dafür so allgemeine generische Seitentypen hat, ne, wo man sagt, okay, man kann die Leute mal abholen. Oftmals denken die Leute ja sehr stark im eigenen Produktfokus. Dann haben wir immer die Homepage und da haben sie Funktionen, Preise. Und dann merkt man so, okay, die generische Landingpage, wenn das nicht auch die Homepage ist, da fehlen dann meistens noch so ein, zwei Stück. Ist fast wie eine Kategorie. Aber wie gesagt, Products Overview Page trifft sie noch mal ein bisschen besser. Products by Features Need Page. Product Feature plus Software, zum Beispiel Invoice Payment Software. Eigentlich fast genau das Gleiche, aber wie oben noch mal ein bisschen spezifischer unterteilt, würde ich sagen. Auch unheimlich wichtig, da steckt eigentlich immer das meiste Potenzial drin, weil letztendlich da hole ich ja die Leute ab, die noch nicht entschieden sind, die mein Produkt noch gar nicht kennen. Das heißt, wenn ich da gut ranke, Riesenvorteil, weil ich halt wirklich die Unentschiedenen ziehe.
Genau, und ich muss mir jetzt selber auch mal Gedanken machen, welches Need bediene ich denn eigentlich? Wenn mir nichts einfällt, habe ich schon ein echtes Produktproblem.
Ja, da nennt man auch ganz schnell so, also wie ist es dann so mit Marketing und mit den eigentlichen Produktleuten und Features? Man kommt da ganz schnell irgendwie so in Fragerunden, wo man so sagt, machen wir das eigentlich? Sind wir da eigentlich gut? Was können wir dazu eigentlich sagen? Die Leute fragen das, warum haben wir dazu noch nichts? Ne? Also das sind immer spannende Diskussionen. Da hat man auch ewig viel zu tun für diese Landingpages, aber es lohnt sich.
Ja, das ist ja, okay, wir haben das ja auch wirklich manchmal, dass also gerade so B2B-SaaS-Leute da oder überhaupt Produkten anrufen, das ist ja so ähnlich wie bei SaaS. Und
ja,
da haben wir dann auch den einen oder anderen in Betreuung. Man guckt halt auf die Webseite und dann sagt man, kannst du auch mal drauf? Ich, was machen die? Ich lese es jetzt seit 2 Jahren, ich komme einfach nicht hinten dran, was das soll und warum ich das brauchen kann.
Ja.
Das ist schon manchmal sehr spannend und da muss man schon mit denen ganz schön kitzeln, vor allem wenn sie dann noch die klassische One-Page haben.
Ja.
Und dann sitzt man da, okay, das, ja.
Alles fein, solange man kein Online-Marketing betreiben wollte, ja. Einfach als Visitenkarte, okay, gut, aber wenn man da irgendwie noch Performance rausholen will, wird es schwer. Ja. Aber meistens sind das dann auch super Gespräche. Ach, das macht ihr? Warum steht das denn nicht da? Das ist voll praktisch. Macht ja voll Sinn.
Ja, genau.
Jetzt habe ich es verstanden. Ja, klar, sollte man vielleicht mal auf die Seite schreiben.
Exakt, genau. Also deswegen, so Need ist immer ein spannendes Thema. Und das zweite ist auch spannend.
Das ist Products per Audience Size Page.
Genau.
Service Type ist Audience Size. Ein Beispiel ist Customer Relationship Management for Small Businesses.
Genau. Also gerade wenn man sagt, ist auch schon schön, um die Leute zu trennen, wenn ich verschiedene Pricings habe. Ich sage hier für große, für kleine etc. Da muss ich nicht immer so hier vergleichen, sondern ich komme direkt dahin. Sag, ja. Das sind die Sachen, die du brauchst. Das ist das Pricing und das richtige Bundle für dich. Auch das macht wieder Gedanken, dass ich mir Gedanken mache, was ist denn meine Zielgruppe? Und was haben die denn jeweils für Probleme? Weil vielleicht hat jemand, der Salesforce nutzt und ein 50-Mann-Unternehmen ist, ein anderes Problem als jemand, der ein 5.000-Mann-Unternehmen ist, würde ich mal vermuten.
Ich würde stark von ausgehen. Genau, das nächste ist Product by Audience Industry Page. Customer Relationship Management for Financial Companies.
Genau.
Absolut sinnvoll.
Auch, genau.
Die Leute suchen aus ihrem Kontext raus, keine CRM für Friseure oder so, keine Ahnung, was es da alles gibt. Macht einfach total Sinn, das auch abzuholen. Stellt man manchmal fest, dass das Suchvolumen schnell abbricht, aber ich finde, solange man das sinnvoll bedienen kann und sich da auch die einzelnen Seiten, solange es jetzt nicht hunderte, tausende sind. Man muss jetzt nicht jede Industrie abbilden, aber also, da ist noch so ein bisschen Grundrauschen mit dabei. Gerade bei so SaaS-Produkten oder jetzt auch wieder B2B wie vorhin, lohnt sich eigentlich fast jeder Lead.
Genau. Man muss ja nicht immer alles abbilden, aber wenn ich sage, ich habe für die Leute, für gewisse Industrien Sachen, ich meine, haben sie jetzt hier gemacht.
Ja.
Verlag-SEO. Also ich meine, Verlage sprechen halt ein bisschen anders und funktioniert. Also da kommen dann überraschenderweise doch Anrufe drüber und die sagen dann sogar, ich habe mich wiedergefunden. Ja, ich scheine zu verstehen, was ihr tut, weil ich habe mich wiedergefunden gegenüber anderen Leuten, ja, die in unserer Industrie unterwegs sind.
Genau. Product Detail Page ist die nächste. Also jetzt Online plus Product Type Service plus Software, also Beispiel Online Project Tracking Software.
Ja, absolut.
Klassiker. Unstrittig, ne?
Braucht man halt. Ohne Detail Page. Ja. Kein Produkt.
Nächstes auch so Captain Obvious Product Price Page. Jira Pricing Page. Macht Sinn. Das ist irgendwann immer die Frage, dass man Leute auch wissen wollen, wie ist denn der Preis des Produkts. Das ist immer blöd, wenn irgendwelche Affiliates dann oben in den Boxen ranken, weil man es selbst nicht dahin geschafft hat. Also sollte man die Seite auch durchaus haben. Product Comparison versus Competitor Pages. Salesforce versus HubSpot ist eine Beispielanfrage.
Ja, finde ich spannendes Thema. Ich bin natürlich selber als Absender nicht ganz glaubwürdig.
Ja.
Muss man ganz anders sagen. Weil wenn ich jetzt als HubSpot sage, Salesforce ist besser, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Also die Antwort ist vorher klar. Und es gibt auch ein paar Anbieter für diese Vergleichsthematiken, aber halt nicht überall. Also wenn ich jetzt, ich meine, klar, HubSpot zu Salesforce wird es wahnsinnig viele Artikel geben, aber es sind natürlich viele SaaS-Anbieter sehr nischig und da gibt es das nicht.
Ja.
Und wenn es die Anfrage gibt und es meine Konkurrenz macht nicht, sondern ich es mache, habe ich erstmal wieder den Nutzer und kann ja vielleicht doch durch eine sinnvolle Gegenüberstimmung, wenn man dann das halbwegs ordentlich macht und sagt, gut, die können das, was wir, also das können wir, das können die, da, und sich nicht zu sehr beweihräuchert, sondern irgendwie auch sagt, dann glaube ich, kann das schon funktionieren, ist aber immer grenzwertig zu betrachten. Aber ich würde es mal probieren. Ist ja auch nicht so, dass in Spitzenfeldern wahnsinnig viel Volumen zu holen ist. Und dann, warum nicht?
Würde ich aber mit Recht abklären, falls man sowas hat. Oder aber also je nachdem, wie aggressiv man ist.
Das sowieso.
Oder wie risikoaffin ist, probiert es mal aus.
Genau.
Genau. Switch, move from product competitor pages. Also moving from Evernote to Notion.
Ja.
Was ist Notion? Nie gehört, ne? Aber
deswegen wollen Leute ja auch vom Großen zum Kleinen, also macht ja Sinn.
Genau.
Ich glaube, das macht definitiv Sinn.
Ja.
Weil kann ich ganz klar sagen, hier so machst du das, wenn du von da kommst? Fertig. Also da gehe ich nicht drauf ein, wer besser ist oder schlechter ist, sondern hier geht's straightforward und kann da trotzdem wieder Sachen abholen.
Ja.
Und Leute, die wechseln wollen, kriegen auch gleich gesagt, guck mal, die haben Ahnung, wie es geht. Vielleicht kriegen sie auch gleich den Eindruck, dass na, die notfalls können sie mir zur Hand gehen, kann man auch ein kleines Package-Umzug machen, wird ja auch, kostet hier einmalig 500 Bucks und dann machen die das für dir, kommt so irgendwie so ein Studio vorbei und drückt Bild auf Knöpfe und dann geht das schon.
Und ja, also ein klassisches Beispiel ist ja Rateboxes zum Beispiel, was dann ja sagen, wir haben hier WordPress-Umzugsservice,
ja.
Kostenlos mit drin, überzeugt schon. Und genau dafür braucht man auch eben die Landingpage.
Absolut.
Ja. Product Third-Party Apps Integration Marketplace Pages. Das heißt Salesforce with Jira Integration.
Genau. Aber jetzt was habt ihr
also machen. Ja. Also jetzt wird schon sehr speziell SaaS-mäßig, ne? Aber.
Genau. Ich würde sogar fast schon überlegen, ob man da nochmal drüber geht und sagt, Jira mit Time-Trackern. Verstehst du noch gar nicht auf, also auf dich auf den Speziellen, sondern du hast ja oft das Thema, okay, ich habe jetzt Jira, ich brauche noch eine Zeiterfassung da drunter,
ja.
Kann ich eine Rechnung schreiben. Also häufig, so, dass man da vielleicht sogar schon sagt, ich gehe nicht nur auf die Konkreten, sondern auf die Art dessen.
Ja.
Kann man vielleicht sogar noch mehr abholen, weil da ist auf jeden Fall Volumen drin. Also das kann ich von mir selber, so ein Krank suche ich auch.
Ja, und selbst wenn das Volumen nicht riesig ist, also es ist auf jeden Fall eine extrem konversionsnahe Anfrage, da merkt man auch mal, dass man so ein paar Brand-Traffic gar nicht so pauschal über einen Kamm scheren kann.
Ja,
da
ja.
Steckt halt viel Detail drin, ne?
Ja.
Also ratzfatz hat man nicht nur eine Brand-Page, sondern halt mal irgendwie 40.
Absolut.
Product Customer Review Page. Klar, HubSpot Review, also Produktname Review, macht einfach Sinn.
Die macht hier absolut Sinn, definitiv. Also nicht wie vorhin beim Händler, wenn ich Produkte, die ich verkaufe, bewerten muss, sondern hier geht es um mein eigenes Produkt.
Ja.
Absolut wichtig.
Product Case Studies, Success Story Pages. Monday Case Studies. Stimmt, Monday ist ja auch so ein Payment-Tool.
Ne? Ja, genau. Ich habe auch erst gedacht, so, ach nee, das Ding heißt so.
Ja, ob jetzt Monday Success Stories, also ich finde, das ist dann schon sehr stark eher so ein bisschen in Markenkommunikation und die Richtung. Aber klar, wenn ich da rein investiere, wenn ich wirklich versucht habe, da Leute mit abzuholen. Ich hatte sowas mal irgendwie bei so einer Parkmanagement-Software und so, die dann auch letztendlich sehr stark das mit einem Kunden irgendwie durchgespielt haben, erklärt haben, wie das so den kompletten Alltag erleichtert hat und so. Macht natürlich total Sinn, dazu auch eine Einstiegsseite dann zu haben, uns vor allem prominent zu präsentieren, wenn es überzeugend ist.
Genau, ich habe die immer ganz gerne kombiniert, wenn es geht. Also ich habe das ja auch, also oft hast du Kunden, die Case Studies haben und dann sind die natürlich auf den Namen des Unternehmens, wo die Case Study gemacht worden, also mit wem die gemacht werden ist.
Mhm.
Ich bin schon wieder in Hessen. Ja. und ja, klar, hast du, wenn du Glück hast, Trend Traffic von deinem Kunden drauf, aber wenig gewonnen und auch wenig Conversion. Aber wenn die gut geschrieben sind, dann lösen die ja eine Industry und ein Need.
Ja.
Deswegen, wenn man jetzt sagt, du, ich habe jetzt, weil wenn ich jetzt sage, du, wir sind der Industrielösung und behaupte das von mir selber und Leute kennen mich nicht, ist es ja auch unglaubwürdig. Also zumindest muss ich irgendwie das glaubwürdig machen. Das heißt, es macht Sinn, auf diesen Seitentypen meine Case Studies anzubieten oder aber ich benutze meine Case Studies direkt, indem ich sage dann halt Lohnbuchhaltungslösung für großen Automobilzulieferer Bose.
Ja.
Oder sowas. So, dann habe ich also Bildzulieferer Lohnbuchhaltung drin, ich habe groß und Lohn, also ich kann das dann versuchen schon abzuholen und versuchen, die vielleicht miteinander sogar sinnvoll zu verhackstückeln. Kann man auch mal drüber nachdenken.
Definitiv, definitiv, ja. Product Guide Support Help Page per Need per Feature. Also How to Need Feature in Product Name.
Ja, macht Sinn.
Absolut. How to Import Context in Mailchimp. Absolut sinnvoll. Und auch da macht das wieder auch Sinn, dass man nicht in 20 komische Selbstbastler-Foren irgendwie reinrauscht, die vielleicht super Beiträge geschrieben haben, aber die halt 3 Jahre alt sind und einfach nicht mehr zu meiner Oberfläche passen. Frustriert ja nur. Hier sollte ich dafür sorgen, dass ich das auf meiner Seite habe, selbst anbiete und vor allem auch aktuell halte, wenn ich etwas ändere. Daran scheitert es dann oftmals.
Ja.
Wo man sagt, okay, das ist jetzt aber die UI von vor 5 Releases. Ouch.
Genau. Ja, aber ich benutze es sogar auch in der Kaufvorentscheidung, ganz ehrlich gesagt. Gerade wenn ich jetzt bei uns, wenn man das ewige Pain, ich weiß nicht, wer da draußen kein Pain damit hat, aber ist so die interne Verwaltungs-PM-Steuersoftware. Es gibt, glaube ich, nur verschiedene Ausprägungen von schlecht, ganz ehrlich gesagt. Weil irgendwo knallt es immer. Ich habe so, aber man weiß ja, was einem gerade an Schmerzen sind. Und wenn dann jemand sagt, guck dir mal Monday an, dann sage ich dann, okay, mein Problem mit Monday lösen. Und guck mal, ob da eine Lösung sinnvoll kommt. Und wenn da nämlich nichts kommt, dann, ja, okay, entweder können sie es nicht, dann bin ich nicht besser als jetzt, dann kann ich auch bleiben, wo ich bin. Also ich suche direkt wirklich, wie kriege ich etwas gelöst in einem Software, die ich noch gar nicht habe oder in einem SaaS-Produkt, was ich noch nicht habe, um zu gucken, ob die es denn besser könnten, als mein jetziger Zustand ist.
Ja, und das macht auch, glaube ich, Sinn, so Leute wie uns da so ja in dem Bereich auf jeden Fall introvertiert abzuholen, weil das ist ja immer so ein Problem. Wahrscheinlich, wenn du mit den Sales redest, sind es vielleicht auch alles Dinge, die sie einem erklären, oder man kann die Leute fragen. Aber ich habe oftmals auch gar keinen Bock, sofort mit denen zu quatschen. Ich mache mir nicht überall einen Test-Account und ja, höre mir dann das ganze Geleiere an, sondern ich will ja schon ein bisschen vorsortieren, weil vielleicht kann ich ja vorher schon sagen, okay, läuft nicht.
Exakt, weil Problem, ja genau, also sobald du da eine E-Mail-Adresse hinter, weißt du, weil jeder, dann hängst du im Sales-Funnel, dann wirst du nur noch getreten, dann bist du ja kein Interessent mehr, sondern treten dich dann ja so richtig tief durch diese Messe von oben drauf und dann kriegst du 50.000 E-Mails und 15 Sales-Anrufe, also nach Tag- und Nachtzeiten und kriegst sie dort nie wieder los, also das will man halt einfach nicht.
Definitiv, definitiv.
Genau.
Product News and Announcement Page, klar, Product Name News. Wenn ich so eine Section habe, ne? Also klar, warum nicht? Hat jetzt aber, glaube ich, auch weniger den SEO-Case, ne? Aber klar, so als, aus reiner Unternehmenssicht und so, wenn ich da was zu kommunizieren habe, soll ich das mitnehmen.
Ja, allein weil die Pressemeldung vielleicht auch wieder Search macht. Also gerade wenn du auf der Messe bist oder hier blabben und so
weiter,
also gehört ja auch alles mit dazu.
Definitiv. Ne? Also kommt wahrscheinlich so ein bisschen auf die Größe an. Ne? Das ist so. Product Update Release Page, ich liebe sie.
Ja.
Education Learning, also How-To und dann Relevant Topic Area, also How-To-Grow Blog-Traffic, da geht es halt schon wieder ein gutes Stück weiter weg. Ne? Also das ist jetzt hier das Beispiel, die HubSpot Blog-Readers-Page. Klar, ne? Also da bin ich dann immer etwas weiter oben vom Funnel, weil ich noch gar nicht weiß, dass die Leute irgendwie überhaupt irgendein Produkt suchen oder kaufen wollen, sondern sie haben erstmal einfach klassischerweise ein Problem, suchen danach und vielleicht kommen sie irgendwann dann drauf zu sagen, ey, mit HubSpot konnte ich das irgendwie besser lösen.
Exakt, das ist schon eher so Sie-Bereich so. Bei Sie think du.
Genau.
Eher ganz oben.
Ja. Product, Community und Forum Pages, wenn ich es moderieren kann.
Ja.
Da sind wir halt wieder.
Ne? Und ich bespammt werde, dann ja.
Definitiv, ne? Product Partner, Service Providers Directory, klar, macht Sinn. Hire a Product Name Specialist, absolut sinnvoll, ist ja, wenn ich jetzt irgendwie Support-Leute habe, die irgendwie vor Ort sind oder halt online die Sachen anbiete, hier ist jetzt das Beispiel Mailchimp, hire a Mailchimp Specialist, absolut fein. Product Partner Registration Pages, Partner with HubSpot.
Ne? Also ja klar, Partner ist ja auch SEO, der nicht nur abverkauft, sondern möchte auch Partner generieren, der bei verschiedenen.
Ganz genau.
Also absolut sinnvoll.
Absolut
weil die sinnvoll. Werden suchen, genau wie das Affiliate natürlich auch.
Klar. Affiliate, Product Sign Impage, muss ich jetzt Product Sign Up, Registration Page, klar, die muss es auch irgendwie alle geben. Product Free Trial Page, wird bestimmt auch gesucht.
Wenn man es haben möchte, ja.
Ja, klar. Product Demo Page, okay, ja. Das wird immer ein bisschen granularer.
Ja, genau.
Contact-Page, klar, About-Page, Haken dran und eine App-Page, klar, wenn es dann sowas gibt. Alles super.
Exakt. Prima. Aber ich denke, wenn man die Listen hat und geht mal durch, dann kann man überlegen, was im einzelnen Case sinnvoll ist, was man technisch abbilden kann. Aber ich glaube, da sind alles dabei, was man so denken kann.
Ja.
Und wie immer bei Checklist, man kann ja auch Sachen nicht machen. Das ist ja dann eine Entscheidung, aber ich habe es ja nicht vergessen. Also bewusst etwas nicht zu machen, ist ja was anderes, als es zu vergessen.
Ja, aber es hat Spaß gemacht, das durchzugehen. Ich dachte zuerst, das ist ein bisschen obvious. Warum findest du es so spannend? Und als man drüber geredet hat, waren noch ein, zwei Impulse drin. Ich habe mir schon ein, zwei Memos gemacht im Kopf.
Das ist gut. Gott, ich bin zu alt für Memos im Kopf, die vergessen sich immer wieder. Die fallen dann putzen runter. Genau, dazu passend, weil wir gerade nochmal auf den einen Punkt zurückkommen, ist dann hier bei Sippy, what a name, seit Architekt SEO, ganz lange Artikel, hat man ja auch schon oft hier in der Sendung gehabt, aber vielleicht bist du ja das erste Mal eingeschaltet, dachte, hoch, was ist das für ein Podcast, fünf Monate, keine Folge, muss man abonnieren, bist du da. So. Und der geht über diverse Punkte, ist wirklich sehr lang, der Artikel, und sagt halt, also bei dem Thema Information Architecture hat er einen schönen Showcase, wo er 175% Traffic Uplift. Ich muss sagen, das ist auch durchaus drin, wenn ich halt eine schlechte Informationsarchitektur habe und mache die auf eine gute. Ja. Geht auch noch mehr. Wenn du schon sehr gut bist, dann ist natürlich der Hebel kleiner.
Ja, aber ist auch ein hoher Invest, muss natürlich auch dazu sagen. Informationsarchitektur ist immer das, was am meisten wehtut.
Im Aufwand. Genau. Exakt, frag einen Holger, der ist kotzt gerade. Aber auch da merkt man halt, man baut was, dann merkt man, huch, das geht nicht auf, logisch, dann schmeißt man es wieder um, also wie man so ist, und dann hat man irgendwie 18 Versionen einer Mindmap und 5000 voll gekritzelte Blocks, also so, man leidet sehr, wenn man sowas macht. Das ist richtig. Das
gehört dazu.
Deswegen ist es auch teuer. exakt, fängt halt an mit wegen Golden Rule Certifies User Intent, das ist klar, da braucht man nicht großartig drüber zu reden, mit unträglichen Sachen wollte ich gar nicht so sehr hingehen, weil es ein guter Artikel ist. Zwei, finde ich, ist schon eine Sache, kann man drüber diskutieren. Flatten your architecture. Also versuch halt die Klicktiefe klein zu halten. Mhm. Und dann hat hier den Kleinsten, ich auch schon mehrmals in Präsentationen gehabt, wenn du 100 Links auf eine Seite packst und nicht dafür sorgst, dass es immer die gleichen sind, dann schaffst du es halt nach Klicktiefe 3 eine Million Seiten anzulinken. Das war rein mathematisch. Warum klappt das nicht? Weil ich natürlich meistens von den 100 Links auf allen Seiten nur 3 oder 4 austausche, dann sind immer die gleichen. Weil ich habe halt 80 in der Hauptnavigation und die ändern sich nicht. Das heißt, alle Seiten linken die gleichen 80 an und ich komme halt nicht in die Tiefe. Dieses Link-Diversity-Thema ist ein sehr, sehr spannendes. Mhm. Und das haben wir ja auch, wenn du so Standard-Blogs nimmst. Also du sagst halt hier, auf meiner Startseite, meinem Blog, da sind meine ersten 10 Artikel angelinkt. Und jetzt gehe ich in eine Kategorie und dann habe ich so ein schönes Widget, aktuelle Artikel, letzten 5, die hatte ich schon auf der Startseite angelinkt.
Ja.
Und die sind jetzt auf der Kategorie nochmal angelinkt. Ja, keine Diversity. Also wenn du davon sagen kannst, ich nehme jetzt hier diesen Blog, den Leute schon kennen, und ersetze ihn durch einen Blog und sage, die 5 meistgelesenen in der Kategorie, die wahrscheinlich nicht die neuesten sind, habe ich schon 5 andere Seiten angelegt. Also wie kriege ich mehr Diversität in meine Standard-Link-Module, ist eine ganz wichtige Frage, um mit diesem Problem umzugehen. Die zweite ist natürlich, brauche ich 1 Million URLs? Das ist aber eine andere Frage. Aber meisten haben ein Problem, wenn sie 1 Million URLs haben.
Aber also er schreibt ja auch schön, deswegen ist also, er sagt, flatten your architecture, but not too much. Also, ne, also nicht übertreiben, die 3-Click-Rule auch nur dort, wo es Sinn macht. Und er schreibt auch überall die wichtigen Pages.
Ja.
Und ich muss jetzt erstmal 1 Million wichtige Seiten haben.
Genau. Baut deine Hubpages auf. Macht auch Sinn. Geht dann immer so ein bisschen, also guck halt, dass du Hubpages hast, die Leute gut aufsammeln und intern auch wieder gut verteilen. Aber dann nicht wie eine blöde Linkliste sind, sondern sagst du, ich verteile dich bewusst und gebe dir Guidance, wo die nächsten Inhalte sind. Und da hast du zwei schöne Beispiele für consumerreports.org und moz.com. Macht auch Sinn, anstatt nur Linklisten hinzuschreiben. Create Content Silos, okay, ich glaube, das haben wir auch schon seit 15 Jahren, also das macht absolut Sinn. Wo du dann sagst, okay, Books, dann habe ich Science Fiction, dann habe ich unter Science Fiction, Hard Science Fiction und Fantasy, jetzt habe ich schon Pickel, weil Fantasy ist kein Science Fiction. Ich hasse das ja. Ich bin ja so ein Science Fiction Nerd und dann heißt die Kategorie immer Science Fiction und Fantasy. Und ich könnte mal sagen, ihr Kinder, da habt ihr ja von dem ganzen Thema sowas von überhaupt keinen Bock. Wenn ich irgendwelche schwertschwingenden Drachentöter suchen will, dann suche ich Fantasy. Okay? Wenn ich jetzt aber auf irgendeiner Brücke von einem fucking Schlachtkreuzer stehen will, dann suche ich Science Fiction. Oder wenn ich irgendwie sehen will, wie sich die Menschheit weiterentwickelt, wenn in Richtung KI und was passiert denn in, also, es ist ein ganz anderes Genre. Es hat überhaupt nichts miteinander zu tun, außer dass es nicht real ist. Aber das, dann kannst du auch sagen, Fantasy, Science Fiction und Thriller. Das ist auch nicht real. Das sind auch ausgedachte Geschichten. Also egal. Aber so, okay, aber ihr seht dann, man geht halt immer weiter runter und sagt dann aber auch gleich, und das ist immer ganz wichtig, im nächsten Step macht eine sinnvolle Cross-Verlinkung zwischen den Silos rüber. Und da muss man sich halt Logiken ausdenken, die auch in sich Sinn machen. So, und zum Beispiel, das macht man ganz gerne Fußballverein, Ergebnisse. Und dann kann ich sagen, du übrigens hier auch Ergebnisse nochmal der anderen Vereine schon mal irgendwie anteasern. Top-Vereine aus Linklisten oder ähnliches. Oder wie bei Fußball, wenn Fußballergebnisse, dann sag übrigens, wir haben auch Tennisergebnisse, Golfergebnisse etc. pp. Und link halt auf deren Einstiegsseiten gerade nochmal rüber. Also da kann man immer, man kann inhaltlich einmal sortieren von oben nach unten und kann beispielsweise eine formale Verlinkung zwischen reinlegen oder irgendetwas anderes. Aber es macht Sinn, das sinnvoll zu überlegen.
Ansonsten ist es zu starr. Das ist auch nicht gut.
Exakt. Link High Authority to Destination Pages. Auch klar, das ist relativ obvious. Ich glaube, man auch nicht viel zu mag. Was ein spannender Punkt ist, wiederum, also wir gehen jetzt auch wirklich mehr auf die Punkte, die jetzt nicht kritisch sind, sondern die wir eh nicht sind, sondern bleiben ein bisschen bei denen hängen, wo wir Kritik haben. So, das siebte ist dann Pagination for All and Infinity Scroll Pages. Okay, also mit dem Infinity Scroll ist eigentlich das gleiche wie in Paginierung, also muss man technisch machen, verhält sich dann irgendwie ähnlich. Er hat dann hier viel mitgemacht der Paginierung, hier mit 1, 2, 3, 4, dann immer 5 vorne, 5 hinten. Ihr kennt ja vom Tobi Schwarz dann diese ganzen Geschichten, machst halt logarithmisch, steht ja sogar da, Pagination Example via Audisto. Siehst du, hab nicht mal eben erst gesehen und wusste schon, von wem ich das kenne. Ich halte das Thema für komplett overrated. Weil wenn ich hier 100 Paginierungsseiten habe, habe ich vorher schon echt Mist gebaut. Die dürfte ich nicht brauchen. Und da ist keiner, also kein Mensch ist auf diesen Paginierungsseiten unterwegs. Also keiner geht da drauf. Okay, also sie ist mal langweilig und du müsstest gerade prokrastinieren und dann gehst du in die tiefste Seite und klickst drin und sagst auch, guck mal, was sie da alles falsch einsortiert haben. Also kommt auch meistens nur noch Käse. Hm. Und das ist das Problem, da kommt halt Käse. Und egal, wie ich meine Paginierung aufbaue und wie ich jetzt die, also die Idee von dieser logarithmischen Paginierung ist ja, dass ich innerhalb meines Paginierungspfads, also von 1 bis 100 oder 1 bis 1000 oder whatever, die Seiten möglichst, die Paginierungsseiten möglichst gleichmäßige Link-Juice haben. Das macht schon mal nur dann Sinn, wenn auch meine ganzen Produkte von der Seite 1 bis zur Seite 100, die dort gelistet sind, gleichwertig sind. Also die sind, ich glaube, den Fall gibt's nicht.
Ja.
Den kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde immer Produkte haben, die wichtiger sind als andere. Und wenn die wichtiger sind, dann habe ich die hoffentlich in meiner Paginierung weiter vorne. Und wenn die weiter vorne sind, macht es keinen Sinn, eine gleichförmige Linkverteilung innerhalb meiner Paginierung. Das ist, entspricht dann nicht mehr meinem Geschäftssinn. Das ist, läuft komplett konträr. Das ist mathematisch von ihm schon ausgedacht, hat auch schön gemacht. Ich habe damals auch einen Vortrag gemacht, das ist ja eine geile Idee. Aber wenn man drüber nachdenkt und macht so ein Geschäftssinn drauf, dann sagt man, ja, ich habe ein Problem gelöst, was ich nicht hatte. Kann man machen, ist man schlau. Er ist ein schlauer Junge, aber es bringt einen halt businessmäßig nicht weiter. Das nächste Problem ist, ich habe ja nicht eine Seite, also ich bin ja in einem, ich habe ja viele Kategorien und Subkategorien. Und wenn ich jetzt alles paginiere bis zum Ende, also ich habe jetzt eine Oberkategorie Bücher und dann kategoriere die bis zur Ebene, weiß ich was, 100, wir bleiben mal bei den 100. Und dann habe ich eine Unterkategorie Science Fiction und eine Unterkategorie Fantasy. Und ich habe die paginiert bis 50 und die paginiert bis 50. Jeweils, weil die gleich verteilt ist. Also nur kannst du damit, wenn sie sich zu kompliziert machen. Dann brauche ich meine Oberkategorie nicht bis zum Ende durchzupaginieren, weil ich habe die Produkte schon unten drunter früher erreicht, nämlich auf der Ebene 50. Ja. Punkt. Das heißt, ich muss, und da kein Mensch ist, kann ich immer gucken, was ist denn meine tiefste Ebene, die ich brauche, bis ich meine letzten Artikel gefunden habe. Das machen wir regelmäßig und sage, guck hier, und danach brauchst du keine Paginierung mehr, die kannst du alle weglassen, die Seiten. Brauchst du nicht, die haben überhaupt keinen Sinn. Ja. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist bei der ganzen Sache, egal wie ich die verteile, meine Paginierungsseiten sind intern alle schwach von der Verlinkung. Also von der Link-Power, die sie intern haben, da kann man sich ja anschauen. Auch da wiederum Audisto mal anschauen, da könnt ihr es schön machen. Ihr könnt ja Paginierung selber als Segment anlegen. Guck mal, wie viel Link-Power die auf von eurem gesamten Link-Power, die ihr habt. Das ist wenig. Und das verteilen die dann auf Produktlistings mit 50 Produkten drauf. Da kommt nichts an. Also die allein die Fragestellung ist schon einfach, also man macht halt die Nachkommastelle der Nachkommastelle, an der man da rumoptimiert. Das wird nichts ändern. Einfach eher drüber nachdenken, weniger tief zu paginieren. Nachdenken, muss ich jedes Produkt überhaupt im Index haben, wenn es eh kein Mensch kauft? Also wir hatten da gerade ein sehr schönes Audit bei einem Kunden, wo man auch gedacht hat, muss ich habe irgendwie hier größere Mengengerüste erwartet beim Crawlen. Also wir machen immer so ein kurzes Ancrawlen, drei Sachen aufschreiben und dann machen wir mit denen einen Kick-Off-Termin, um uns von ihnen auch erklären zu lassen, was ihre Fragestellungen sind und wissen, was wir sagen, damit wir wissen, wo wir dann die Schwerpunkte legen können. Und da haben wir auch gefragt, also irgendwie mehr mit mehr Produkten eigentlich an der Stelle erwartet. Und wir haben gesagt, nee, wir haben alles, was einfach nicht großartig, was keinen Verkaufsrang hat. Also die haben auch große Filialnetz, also die haben jetzt nicht nur einen Datenpunkt, aber sagen, was einfach keinen Verkaufsrang hat im kompletten Unternehmen oder in sehr niedrigen, dem einfach einen Threshold-Wert reingemacht, haben wir auf No-Index stehen. Und das ist smart. Ich muss halt einfach nicht alles vorrotzen, weil der Rest ist dann automatisch stärker. Und das ist eher die Fragestellung, die ich mir stellen sollte, als mich über die Paginierung Gedanken zu machen. Also das ist, was da an Konferenzen, Vorträgen in Paginierung reingeflossen ist, denkt der Philipp, ist eigentlich kein Problem da draußen in der realen Welt. Deswegen kurz.
Ja. Bin ich voll bei dir. Also ist vor allem, ich finde es immer so schlimm, wenn halt immer die obersten Kategorien voll durchpaginiert sind. Also ich denke mal, wer soll denn da anklicken? Und auch so vieles ist dann auch so, wenn er eigentlich paginiert, dann halt immer mit 10 Artikeln, kann er halt 20 drauf. Weißt du, also das verkürzt ja auch schon mal, wenn ich jetzt sage, oh, sind aber alle gleich wichtig und sowas, damit ich halt einfach nicht so ein Ewig, das wäre teilweise auch schon einfach mal ein Hebel, damit man da ein bisschen rauskommt. Ne? Aber nee, nur 10 Artikel pro Seite und dann mache ich halt irgendwie 1000 Paginationen draus. Extrem wichtig, also sieht man ja auch bei Publishern und so, die Hauptkategorien muss ich auch nicht alle bis nach hinten durchpaginieren. Da geht man dann eher auf die Suppressorebene und auch da ist dann die Frage, wie weit muss ich nach hinten überhaupt paginieren, weil da turnt ja eh nicht mehr so viel rum und ist auch nicht wichtig. Also
wenn die vergessen hätte, natürlich für einen Verlag, der das Schlagwort News hatte, dem jeder Artikel zugeordnet war. Ey,
kann man machen. Also wenn man
30.000 Paginierungen oder sowas ist. Oh.
Wenn man auf Klicktiefen steht, hat man wenigstens mal ein schönes Diagramm zum Zeigen.
Ja.
Genau, nee, bin ich ganz bei dir. Also das ist auch seltenst ein Hebel.
Genau. So, Smart Faceted Navigation ist auch ein Spiel, oder?
Da waren wir ja vorhin schon.
Genau. Genau, der war vorhin geschrieben, der hat gesagt, da wollen wir nochmal rein. Und man, ihr kennt es ja, ich kann dann hier nach Preis und alles schön zusammenfacettieren und Farbe und habe mich nicht gesehen. Und natürlich gibt es da Kombinationen, die Sinn machen. Also wenn ich jetzt hier habe Sneakers in Rot, da wird wahrscheinlich irgendein Volumen da sein. T-Shirt in Blau macht auch sein. T-Shirt in 17,15 Euro. Weniger. So, jetzt habe ich das Problem, dass ich sagen kann, ich kann manche davon indexieren lassen und manche nicht. So fängt das schon mal an. Wenn ich jetzt sage, erstens diese ganzen Links, die dort drin sind, die sind für Google erkennbar, habe ich wahnsinnig viele Links auf mein Produkt, also auf meinen Listing-Seiten, weil ja überall die Faceted Links drin sind, was ja dann 30, 40, 50, 60 Ausfalllinks sein können. Ist schon mal nicht so schön. Sondern brauche ich davon aber nur 3 oder 4.
Ja.
Dann kann ich sagen, alle anderen setze ich hinten auf No Index. Kann ich machen. Trotzdem muss der Crawler hinhüpfen. Und ich verliere definitiv Crawl-Budget. Und normalerweise ist Crawl-Budget nicht so das große Problem für die meisten Leute. Aber wenn ich einen Shop habe und habe halt so Faceted Navigation drin, ist es sofort ein Thema.
Ja.
Vor allem, weil das ja so ein kleinerer Shop auch eher schwach ist. Und ich erzeige halt sofort, weil ich die kombinieren kann. Das geht, es dreht sich ja rein. Das permutiert so richtig schön durch. Und dann habe ich relativ schnell 100.000, 200.000, 5 Millionen URLs. Also es geht auch in den Schritten dann schön nach oben. Und selbst wenn die auf No Index sind, tun halt Google da erstmal eine Zeit lang drauf rum. Und meiner Maschine, wenn das dann so ein schöner, ein kleiner Shop ist, ich habe da irgendwie meine Shopware hingepumpt, bin auf so einen kleinen 1:1 Fläche laufen, dann freut die sich auch, wenn die da einfach zu 99% Bots bedienen muss, anstatt ihr Kunden.
Tja.
Ist nicht schön. Und jetzt kommt man hin und sagt, du, ich möchte bei der Seite bei T-Shirts hätte ich gern blau und grün indexiert. Und bei Sneakers hätte ich gern die Größe 37 und die Farbe schwarz. Und jetzt rennt ihr mal zu der Technik von Shopware. Von eurem netten Entwickler, der das Ding irgendwie zusammenklicken kann. Never ever. Oder ihr macht da ein Release-Ticket auf, was größer als euch die Shop-Implementierung gekostet hat. Also ich bin da kein Freund von rein pragmatisch, sage ich immer, wenn man es irgendwie hinkriegt, PRG den ganzen Scheiß einfach weg, das ist das Beste. Also damit Google erst gar nicht die Links erkennt.
Mhm.
Wenn es gar nicht geht, macht auf die Folgeseiten eine No-Index, No-Fall, damit sie sich nicht weiter reinpacken werden. Also sonst kommt da die nächsten Filterung zusammen, die hier entstehen kann. Das wäre sozusagen das Thema. Aber wie gesagt, am besten irgendwie als Formular lösen, PRG, whatever, das wäre das Schönste. Und macht dann lieber Landing-Pages, die ja kontextuell auf den Seiten nochmal anteasert. Die haben ja eh meistens nochmal irgendwo so eine SEO-Text, wo es Foto, wo man die Dinger nochmal reinlinken kann. Ich kann es aber auch auf der Startseite, auf Empfehlungen in meinem Blog, whatever. Aber ich baue mir Landing-Pages nochmal und mache mir dann Gedanken, wie kriege ich die irgendwie in die Struktur reingebracht. Wenn ich größer bin, würde ich es mir gleich so bauen, dass ich die habe. Aber wenn ich jetzt kleiner bin, wäre das ein pragmatischer Ansatz, damit umzugehen.
Ja. Wieso hat eigentlich noch keiner ein Shopware-Plugin geschrieben, was das alles macht? Steuerbar macht.
Tja, weil es einfach scheiße ist. Es ist auch.
Ja, bin ich aber bei dir.
Aber vielleicht gibt es sowas auch. Also. Weil letztens auf dem Shopware hier App-Dings, da gibt es ja auch. Ach, da denkst du ja auch mal an die ganzen Plugins. Da hast du 35 Plugins installiert, der Shop geht nicht mehr. Also,
ja. Das okay, der Punkt ist halt kacke. Also es ist HTML-Sitemaps benutzen. Jeder kennt XML-Sitemaps und jetzt sollten wir aber auch wieder die HTML-Sitemaps zurück ins Spiel bringen. Nein. Also das macht der faule SEO, wenn er sagt, oh, ich muss alle meine URLs mit einem Crawl bekommen, ich brauche so eine Seite, wo alles verlinkt ist, dann vielleicht ja, aber das ist für mich kein sinnvoller Case und das ist auch keine sinnvolle Anforderung. Bringt dir die Sitemap von der New York Times, wo halt irgendwie alles von 1851 bis 2018 ist jetzt der Screenshot irgendwie verlinkt ist, also so Jahresarchive und dann im Monat, ich sehe da keinen Mehrwert. Also da turnt eh kein Bot rum, da turnt auch, also wenn man Nutzer da unterwegs ist, okay, der sollte aber dann eher über die Suche laufen. Also der braucht keinen Klickpfad, der kann suchen. Hoffentlich, wenn ihr eine gute Suche habt. Solltet ihr haben.
Absolut. Wir haben ja auch einen von den deutschen Index-Schwergewichten, also hier mit so ein paar 20 Millionen plus URLs im Index, wo wir beim Crawl gedacht haben, wieso kann man denn nur Klicktiefe 7 oder 6? Also, weil die halt alles mit HTML-Seiten als vorgelegt haben, dann geht dir natürlich die Analyse kaputt. Also und du hast keinen Vorteil davon. Also wenn ich jetzt sage, zum Beispiel hier alles mit A und dann hast du nochmal Untergrund AA bis AD und dann stehen da halt riesengroße Wörterlisten. Die Seiten sind ja intern auch nur einmal angelegt, von der Startseite auf A, dann linkt die A auf die AA, so mehr haben sie ja nicht. Dann sind die auch schwach. Und die linken dann 50.000 Items an. Also da kommt keine Link-Power. Das ist nicht stärker als eine fucking XML-Sitemap. Ja. Aber beim Crawling geht dir komplett die eigentliche Klicktiefe über die Navigationsstruktur verloren, weil du die weggeschossen hast. Damit. Also du hast dir selber den Fuß geschossen, richtig, weil du nichts mehr analysieren kannst. Freust dich wegen, denkst, ja, ich bin noch Klicktiefe. Aber die Leute sind nicht stark angelinkt. Also wenn die nicht stark angelinkt sind, brauchst du das nicht. Wenn du sie nämlich ultra schwach anlinkst, dann kannst du sie auch einfach in die Sitemap hängen. Das ist dann auch kein Unterschied. Also auch Google merkt, da ist ein Link von einer Seite, die unwichtig ist, die einen Link bekommt von einer Seite, die einen Link da sagst du ihnen auch, das ist genauso unwichtig, wie wenn es nur über die XML-Sitemaps. Also es wird eh nicht fliegen.
Ja. Finde ich voll ganz bei dir. Link new content more prominently. Ja, alles klar. Macht Sinn. Also neue Beiträge, also er zitiert den Nobjan Müller, er sagt so alles so von der Startseite vielleicht so ein kleines Modul für die neuen Beiträge, bin ich fein damit.
Absolut.
Machen.
Absolut.
Von neuen Artikeln zu alten verlinken, ja, wenn sie wichtig sind.
Exakt. Also mal, wenn du jetzt wenn du im Evergreen-Bereich bist, Magazin-Bereich etc., aber da würde ich auch nicht von neu zu alt, sondern eher thematisch denken. Neu zu alt, ich bin überlegen, was für ein Use Case da Sinn macht. Mir fällt ein wenig ein, wenn ich im News-Bereich unterwegs bin, linke ich nicht auf alt, weil die Sachen sind tot. Ich brauche nicht den Artikel zu Merkel von vorgestern verlinken, weil das Thema ist durch.
Kontextuell halt, keine Ahnung.
Ich würde ja eher versuchen, immer von alt auf neu bei News, damit ich weiß, weil ich muss die neuen Sachen ja pushen, anstatt umgedreht. Und wenn ich im Evergreen-Bereich bin, würde ich immer kontextuell und da ist mir Alter eigentlich egal. Ja. Also ich bin noch nicht so ganz sicher, was ich mit dem Punkt machen soll.
Also das kontextuell, das habe ich jetzt vorausgesetzt. Und dann ergibt es Sinn. Also, ne, also wenn du sehr, du kannst es auch im News-Bereich sagen, also wenn du sagst, okay, Merkel ist jetzt ein dummes Beispiel, keine Ahnung, Brexit, und dann hast du aber irgendwo halt ein Riesenbrett mal geschrieben zum Thema Brexit, wo alles erklärt ist, kannst du die Leute aus dem News-Ding nochmal rüberschicken und ja, sagen, hier haben wir alles erklärt. Das ist für mich so. Sowas habe ich darunter verstanden.
Geht aber nicht ganz aus dem Text hervor. Man muss schon sich. Aber das ist ein guter Use Case, der gefällt mir. Du hast mich überzeugt.
Habe ich da jetzt halt mal rein interpretiert. Naja, genau. Navigation and Breadcrumbs. Also da, Breadcrumbs. Ja. Sinnvolle Breadcrumbs, immer super.
Brauchen wir auch nicht drüber reden, macht Sinn. Reduce, also Linkabfluss quasi reduzieren, indem man mal ein bisschen so Elemente, die wahnsinnig viel Links beinhalten, einfach mal ausmisst, ob da alles drin sein muss. Die haben jetzt hier einfach so ein Footer-Element mit wahnsinnig viel Links. Ich persönlich habe gerade bei SMX drüber gesprochen, dass man mal sich Gedanken machen kann, wie man mit seiner Hauptnavigation umgeht. Also ihr kennt es ja im Shop-Bereich, dann sind dann die Subkategorien drin und zack, boom, habe ich da 800 Links drin. Und wenn ich Mobile First denke, über 800, also ich glaube, Desktop haben schon nicht so wahnsinnig viele Leute mit interagiert. Mobile Burger-Menü. Vielleicht macht es Zeit, da mal hinzugehen und nicht dann, und dann gerade weil es das Burger-Menü ist und vielleicht mal auszumisten, und meistens sind meine Oberkategorien nicht searchable, weil die zu allgemein sind, sondern die eins unten drunter sind eigentlich spannender, und dann mal zu sagen, was sind denn davon wirklich die wichtigen, und dann sage ich hier unsere Top 20 Categories und nehmt einfach so eine Top-20-Liste rein oder Top-30-Liste, was immer ihr braucht, und lasst den ganzen anderen Quatsch einfach mal weg, weil es klickt eh keiner. Man könnte aber auswerten in Analytics, also bitte wertet das vorher aus in Analytics. Wenn ihr feststellt, das klickt keiner, reduziert es einfach mal massiv.
Genau. Hierarchische URL-Struktur, Haken dran. Genau. Also hierarchisch und webanalysefreundlich, geht immer so ein bisschen einher.
Genau. Benutzt den richtigen Anchor-Text. Aber das macht Sinn, passiert halt sehr schnell, dass es falsch läuft. Aber klar, da achten wir halt auch immer drauf, dass es richtig ist.
Ja.
So, und das war's, glaube ich, auch. Genau.
Aber Artikel.
Ja,
aber also sich, lohnt sich.
Hat er sich totgeschrieben, ne?
Ist doch hier der Shepard. Genau, Cyrus Shepard.
Ja, ja.
Genau. Also immer, immer lesenswert, die Seite.
Guter Schäfer. Exakt. So, dann haben wir noch, glaube ich, ein Stück gefunden, und zwar bei Search Engine Journal über eine spannende Frage aktuell. AMP für Google Top Stories, Case Study, AMP für genau, Top Stories heißt Newsbox bei denen, also News Karussell, Entschuldigung, es geht im Mobile hier an der Stelle, und der Box ist ja auf dem Desktop, wenn wir da genau bleiben wollen. Und die haben ja gesagt, okay, Google hat halt mal verpflichtend eingeführt, dass es die sein muss, damit man, also dass man AMP braucht, um in die mobile News-Karussell zu kommen. Er hat jetzt aber gesagt, es fällt mit Einführung von Core Web Vitals als weg als Bedingung, können auch andere rein. So. Und dann sich Gedanken gemacht, wie sieht es denn jetzt aus? Ich persönlich habe natürlich allererst gedacht, warum machst du dir jetzt Gedanken, wenn die sagen, sie ist jetzt in der Zukunft, was willst du denn jetzt feststellen? Aber warum nicht? Man kann ja auch, egal. So. Also haben wir festgestellt, es gibt auch Non-AMP-Seiten, die ranken. Und in diesem News-Karussell. Und zwar sagt Google selber, bei ganz höchster Relevanz kann das passieren. Whatever that means. Ich glaube, du musst halt auch schon hinterhältig Authority haben, sonst geht das nicht. Problem sind aber auch nur 5% in der USA von Nicht-AMP-Sachen, die in den Top-Stories unterwegs sind. Also wir reden, also das, wir können mal sagen, es ist klein.
Ja,
genau. Das haben sie versucht, AMP mit Nicht-AMP zu testen. Und haben natürlich festgestellt, das ist ein bisschen blöd bei News. Du hast halt das, du bist halt so lagerabhängig. Der Traffic ist in sich volatil. Du kannst die, du weißt die jeweilige Nachrichtenlage nicht im Voraus. Dann bräuchtest du nicht SEO sein. Dann hättest du andere Job-Opportunities. Also haben sie sich zwei Ressorts rausgeholt bei ihrer Webseite zum Testen, die jetzt nicht so News-abhängig waren, nämlich Leben und Style. Und haben dann gesagt, was ist, wenn ich bei der einen AMP abschalte und bei der anderen AMP lasse. Dem man auch genau erklärt, wie sie es abgeschaltet haben. Also es ist wirklich ein sehr umfangreicher, also da kann man schon viel lernen, wenn das jemand interessiert. So, und dann haben wir dann festgestellt, dass die, da wo sie es abgeschaltet haben, ist einfach AMP auf die Mobile-Seite geswitcht. Und bei den anderen ist es gleich geblieben. Also bei der anderen natürlich, also so, aber beide haben nicht verloren. Haben dann später aber auch ganz klar gesagt, da ist aber auch so gut wie keine Newsbox. Okay, sage ich, dann sage ich, obvious, das war auch so. Aber nochmal ein schöner Test. Ich habe das gleiche hier mal, glaube 2019 auf dem SEO Day mal dem Fabian empfohlen, für seinen Shop einfach AMP auszuschalten, weil er wird danach den gleichen Traffic haben, hat er gemacht und hatte dann auch den gleichen Traffic und muss sich am Plugin weniger in seinem WordPress WooCommerce schön ist. Das ist so. Also man braucht AMP nicht in der Standardsuche. Hat null Vorteile. Den Newsbox-Case konnten sie nicht testen. Hat auch gesagt, da hätte man eher so Tools müssen mit einem wie hier News-Dashboard von Trisolut oder ähnliches, was halt Realtime quasi, also 15 Minuten genau durchmisst, was er geht. Bei Discover war das sehr spannend. Da hatten sie ist ein ähnliches Ergebnis. Aber auch da ist es jetzt so, dass sie eher über evergreenischen Content reden. Natürlich haben die auch neuen Content geschrieben, aber ist jetzt nicht so lagegetrieben. Deswegen, ich wäre ein bisschen vorsichtig sein würde, aber ich sehe auch eine Menge in Discover, was nicht zwingend AMP ist. Also ich glaube, in AMP, Discover ist AMP nicht so wichtig als Faktor wie in der Newsbox aktuell. Aber wir müssen dann halt mal sehen, wie es ist, wenn rauskommt. Dann hat er noch ziemlich viel geschrieben darüber, wie das mit dem Core Web Vitals aussieht. Das ist auch sehr spannend. Weil Google ja sagt, bei ähnlichen Core Web Vitals Werten kommt man rein. Und jetzt hat er gesagt, was man natürlich jetzt nicht machen darf, was sie getan haben, weil die haben ihre AMP-Seite verglichen mit ihrer Mobile-Seite und beide hatten den Core Web Vitals so, also hier beziehungsweise in den Google Lighthouse Score 22. Das ist dann rot, also das ist, für den Fall, dass er das nie gemacht hat, das ist nicht so viel. Wenn man aber die gecachte Version nimmt, und das ist ja das, was eigentlich der Vorteil ist von Amp, dass Google es für dich wegcacht, die gecachte Version, die war bei 100. Das heißt, er hat auch ganz klar gesagt, also wenn ihr hier testen wollt, eure Entwickler dürfen dann nicht die Amp-Version testen gegen die Mobile-Version, sondern die müssen die bei Google gecachte Version und den Wert kriegen.
100.
In dem Fall 100. Das ist jetzt schon höher als 22.
Ja.
Genau. Also auch da nochmal als Hinweis, für Leute, die so gewohnt sind, aus ihrem Büro lustige SEO-Ticket zu schreiben und sagt, mach mal Mobile so schnell wie Amp, dann werdet ihr eine Seite bekommen, die so schnell ist wie euer Amp, aber nicht so schnell wie das gecachte Amp, was Google benutzt, um die Core Web Vitals Werte zu machen. Und die haben sich deswegen festgestellt, dass Google das nutzt, weil sie waren nämlich mit ihren Amp-Seiten in den Core Web Vitals Übersicht grün und selber waren sie rot, also mussten sie die aus dem Cache nehmen, sonst hätte der Wert nicht gestimmt. Schlicht und ergreifend. Also, so. Genau. Also war spannend an der Stelle. Denkt mal drüber nach, ansonsten bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass wir das Amp dann irgendwann los sind. Ich würde es im Moment aber noch nicht empfehlen, auszubauen.
Und auch dann sehr sorgfältig testen. Ich meine, wird wahrscheinlich eine Rechenaufgabe bleiben. Also wenn man gute Core Web Vitals weiter hinbekommt, dann gucken, wie weit ist die Reichweiteneinbuße und wie viel habe ich aber mehr in der Vermarktung, in den Sign-Ups.
Ja.
Bleibt spannend.
Exakt. Dann habe ich was Schönes gefunden auf SEO for Google News.com, was alles gibt, gell? Ich habe schon gefreut, dass ich die URL gefunden habe und dann geärgert, dass ich sie nicht selber habe, aber egal. Ein schöner Artikel nochmal wie Google News und ob die Mehrung Google News funktioniert. Hat eine ganze Menge schön zusammengeschrieben, also lohnt sich mal zu lesen, auch internen Orga-Aufgaben. Es saugt hier einer, ich glaube, es geht los, egal. Also, der sagt ganz klar, News SEO ist anders, weil ich habe nicht, standardmalerweise gehe ich hin an meinem Shop und sage, ich optimiere hier das Content-Piece und das Content-Piece, mache ein bisschen Technik und habe so eine schöne Wachstumskurve und habe alles schön im Blick. Und bei News habe ich halt hinter andere URLs. Also ich muss halt gucken, dass ich die Peaks, also jede URL peakt halt hoch und fällt wieder runter, weil es sehr kurzfristig ist. Ich muss halt gucken, dass entweder meine Peaks höher werden oder dass ich mehr Peaks mache. Das sind die beiden Punkte, die ich habe. Wenn ihr da hinten was hört, also wir sind jetzt gerade am Flughafen, also deswegen ist das egal. Das sind die beiden Themen, die ich habe. Und das ist natürlich ein komplett anderes Arbeiten. Was sagt zum einen, brauche ich ein Realtime-Reporting, das ist mir wieder mal sowas wie ein News-Dashboard, aber auch den Live-Bericht im Google Analytics, dass ich sehe, welche Artikel laufen denn gerade und welche troppen gerade raus, damit ich sofort reagieren kann. Also ich brauche ein Live-Reporting und da sieht man auch schon, ich kann nicht viel meine Strategie machen, sondern das ist extrem viel schnelles, reaktives Arbeiten. Und das muss ich organisiert bekommen. Also ich kämpfe ja meistens rum bei den Verlagen, dass ja, der SEO, der Muster kann dann mal ein Ticket schreiben. Dann habt ihr schon verloren. Wenn der nicht direkt in die Artikel reinschreiben kann, ist das Spiel vorbei. Keine Chance mehr. So, Technik muss natürlich fit sein. Ich habe wenig Raum für Fehler. Also wenn ihr mal etwas, das haben wir jetzt auch schon mehrmals erlebt, mal richtig doof läuft, wenn das Kunde gehabt, da ist dann mal die News-Sitemap weggeflogen, zack, geht die News-Reichweite runter. Dann behebst du die wieder, die kommt so schnell nicht wieder. Weil Google extrem stark auf Klicks geht, wie gut performst du in diesen Newsboxen oder auch in Amp, wie gut performst du zu deinen Entitäten in Ding. Und wenn du da mal weg bist für 2 Tage, dann fehlt dir für 2 Tage Klickwerte, dann fängst du wieder von dem unteren Wert an und musst dich hocharbeiten. Das ist, also bitte nichts kaputt machen. Also so Gags, wir haben da mal probiert. Pam, 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 pam. Wir probieren da nicht. Wir wissen, was wir tun, sonst wird das echt ärgerlich. Wir haben da richtig Leute schon aus Discover verloren und richtig schwer, die wieder hoch reinzukriegen. Kein Spaß. Also bitte nicht mit der Technik spielen. So, wir haben mal den DNS umgestellt. Oh. Genau. Also Technik, wirklich wissen, was sie tut und vor allem sauber auf Staging testen, testen, testen und wissen beim Ausrollen, was sie da ausrollt. Das Zweite, was sehr wichtig ist, es funktioniert mit Themen- und Lokalitätsautoritäten. Wenn ich eine Autorität habe zur Innenpolitik, dann muss ich nicht zwingend einen haben zur Außenpolitik und erstmal schon mal gar nicht zu TV-Shows. Also die Autoritäten gehen sehr kleinteilig mittlerweile runter. Das Schöne ist, er hat gesagt, seitdem 2018 Google auf Autoritäten rumhäuft, da muss ich lachen, da dachte ich, arbeitest du vielleicht erst seit 2018 in News, weil das war schon vor 10 Jahren so. Die Autoritäten waren nur größer. Damals war noch Politik, Boulevard, Sport, aber du hast es durchaus gesehen, aber du hast auch im Sport schon vor 10 Jahren gesehen, dass wenn wir hier aus Darmstadt raus hier online über Frankfurt geschrieben haben, Frankfurt funktioniert, also Eintracht hat gut funktioniert, München gar nicht, also bei FCB. Das hat man damals schon gesehen, also von 2010, nicht 2018. Also das war schon immer so, die werden bloß immer granularer. Und das heißt, ich muss wissen, was sind meine Autoritäten, weil die kann ich immer bespielen und damit kriege ich mehr Pikse, wenn ich mehr aus den Autoritäten mache, wenn ich alles bediene, was ist. Und hat man die nicht, dann merkt man ganz, ganz selten nur den Top-Stories. Ist die Frage, kann ich welche erobern? Ja, kann ich, indem ich kontinuierlich über etwas berichte und es mir zur Aufgabe mache. Aber er sagt das hier sehr deutlich und das kann ich nur unterschreiben, das mache ich nicht eine Woche. Das mache ich mehrere Monate. Und wir reden hier nicht von 2, sondern von 6, 8, 12. Er sagt mehrere Wochen bis zu Jahren mit Bezug auf Mehrzahl. Und dann bitte nicht die Technik kaputt machen, dann fängt er wieder von vorne an. Also, das ist ein Thema. Und was er auch geschrieben hat, was natürlich jetzt kommt, ist, dass natürlich mittlerweile Spezialanbieter ein gewisses Vorteil haben. Also auch, wir sehen ja noch bei uns, wir haben da 1, 2 Leute, die sind sehr speziell und die wachsen gerade richtig gut, weil die sehr speziell sind und Google auf das Spezielle halt einfach Autorität nochmal an der Stelle Gas gibt. Das nächste Thema ist, der Artikel wird ja sofort indexiert. Also News ist ja instant. Ich schreibe was und das ist bam, da. Das ist das Schöne. Das heißt aber auch, der erste Wurf muss einfach passen. Was er nämlich auch sagt, und das ist sehr, sehr spannend hier in seinem Fall, Recalls passieren so gut wie nicht in News. Das ist schön, da könnt ihr mal eine Weiterleitung machen auf so einen Artikel, der bleibt drin sehr lange, weil Google ihn nicht nochmal recrawlt. Also das ist eine lustige Geschichte. Ihr müsst einen Recrawl provozieren. Also wenn ihr ein Stück ändert, müsst ihr entweder, und da sagt, gibt ihr hier explizit die Indexing-API mit dem Update, finde ich ein guter Hinweis, eine schöne Idee. Die zweite ist, das per Hand zu machen, weil per Hand kriegt es nicht in den Arbeitsablauf rein. Und da kannst du in der GSC draufdrücken, aber wir reden hier wieder von Geschwindigkeit, das kriegst du schwer in den Arbeitsablauf, ist im Notfall aber auch möglich. Was er nicht macht, das habe ich mir jetzt auch von jemandem letztens in einem tollen Telefonat erklären lassen, dass es in Amerika relativ unüblich ist, so also die brutale Version, die wir hier in Deutschland seit 15 Jahren machen, du gibst dem Ding einfach eine neue URL, dann hol das. Das funktioniert immer, weil es ist ja eine neue URL. Und wenn du Glück hast, bist du mit 2 Artikeln drin, obwohl es nur einer ist. Also das funktioniert, ansonsten funktioniert es wenig. Der einzige Ausnahme, hat er auch gesagt, wo man das sieht, ist, wenn die substanziell merken, euer Format, was ihr dort habt, wie sie es merken, ist so ein bisschen lustig. Sie müssen da irgendwie, weiß man nicht. Ich weiß, dass die manuell eingreifen und sowas durchaus. Also aus diversen Gesprächen, die wir da mal hatten. Wenn die erkennen, etwas ist per se ein News-Ticker, dann kommen die öfters vorbei. Und meistens Verlagen liegen die News-Ticker immer auf der gleichen Ecke. Also die heißen immer irgendwie Fußball-News-Ticker, die liegen Bundesliga-News-Ticker, die liegen immer an der gleichen Ecke. Die kennen die dann. Die URLs ändern sich auch nicht großartig. Die holen sie eine Zeit lang öfters, aber auch die sterben ja nach einiger Zeit weg. Auch das haben wir jetzt gerade gesehen im Discover. Die sind, so nach 2 Wochen sind die auch tot. Dann musst du die neue URL dafür ausdenken, wenn du wieder reinkommen möchtest. Und da sagt er, es gibt dann halt dann entsprechende Rollen, die man braucht. Sowas wie ein SEO-Stratege. Der gibt halt, sagt halt, okay, welche Autoritäten haben wir? Wie können wir die maximal bedienen? Wie kann ich die ermitteln? Das sind Fragen, die ich auf dieser Ebene machen kann. Und wo ich auch mit der Redaktion dann ins Gespräch gehen muss, sagt, wollen wir das? Wir haben die. Wollen wir die bedienen? Macht ihr das ja? Ich stelle euch hier ein Tool hin, ihr kriegt einen Alert, wenn alle etwas überschreiben, wir aber nicht. Also, die kann man alles mit dem News-Dashboard machen. Also, das ist sehr schön an der Stelle. Von mir noch dazu gekommen, ich würde mir dann auch immer Gedanken um eine Evergreen-Strategie machen, weil News halt einfach wahnsinnig volatil ist und wie gesagt, ein kleiner technischer Fehler kann, und ich muss halt wie so eine Ente, die immer paddeln, ansonsten passiert halt nichts und Evergreen ist ein bisschen angenehmer. Oder halt sowas, wie kann ich Evergreen mit Discover verheiraten? Das ist eine spannende Frage, da gibt es auch ein paar, die sich damit beschäftigen, noch wenig konsequent, aber da kann man schöne Sachen machen. Und dann immer gucken, ob die bei mir funktionieren. Immer Hypothesen aufstellen, Testszenarien und dann gehen in so einen Lernloop reinspringen. Man sagt, wir machen mal 14 Tage auf die Gedanken und dann macht man diese. Der SEO-Editor ist die operative Exekution. Der muss halt wirklich, deswegen SEO-Editor, SEO-Redakteur auf Deutsch dann, der muss in der Redaktion sitzen und der muss die Erlaubnis haben, überall reinzuschreiben und das sind schnell. Und der kriegt halt von den SEO-Strategen, also unter den SEO-Analysten, die halt die Daten dafür besorgt. Aus welchen Tools auch immer, und die dem Editor alles anliefert, damit er schnell arbeiten kann. Also er weiß, ich muss den Artikel republishen, hier muss ich nochmal drauflegen, da muss ich noch X machen, so dass der durchaus, dass der nicht in Daten rumwuseln muss, sondern der muss straightforward, bam, 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 gib Gas. Also wenn ihr da jemanden sucht, der das kann, Boris Feiter war der Beste, den wir jemals hatten, aber exakt, dann klappt das. Und dann rockt das auch richtig gut los. Und dann ist man eigentlich in so einem Lernkreislauf drin und versucht sich kontinuierlich besser zu werden. Und dann kann man da einen schönen Wachstumsloop bauen an der Stelle. Also ein sehr spannender Artikel, kommt in die Shownotes rein, einfach mal durchlesen, außer der Hinweis, nicht 2018 gab es Autoritäten, die gab es schon immer in Google News. Ich habe da auch 2010 im Vortrag sogar noch, damals war das SEO Day, Expert Day gehalten. Da war das schon drin, also wer mir nicht glaubt, also ich habe das schon damals gesagt, dass es so ist. Das war auch so. Aber in Amerika merkt man manche Sachen halt einfach mal 9 Jahre später oder 8. Genau. Was haben wir noch für ein Thema?
Da ist ein Tweet reingenommen von dem lieben Randfish, den hat man schon lange nicht mehr, ne?
Das stimmt, das stimmt. Der Randfish, der, und das fände ich jetzt auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Die genauen Hintergründe kennt man nicht, aber ich habe das mitgenommen, weil mich das doch ein bisschen besorgt, sozusagen. Und zwar sagt er halt das zweite Mal, wo er sich so irgendwie, sich erinnern kann, ist ihm jetzt irgendwie passiert, dass ein bestätigter Talk von ihm, also ein Vortrag, gecancelt wurde, weil seine Slides etwas, wie sagt er, sagt heavily critical, ich fand es jetzt gar nicht so heavily critical, was er veröffentlicht hat, weiß ja nicht, was er noch hat, über Google und Facebook waren. Und hat auch E-Mail reingekriegt, hat alle Namen rausgemacht, also wir wissen nicht, welche Konferenz es ist, wir wissen, also das hat alles ordentlich anonymisiert und hat aber ein paar Slides, die dort bemängelt worden sind, mal veröffentlicht. Und die erste ist dann hier, wo er sagt, also da steht drauf, Facebook und Google are not reliable, friendly in your corner marketing partners. Natürlich sind sie das nicht. Warum man gar nicht, also das war Captain Obvious, warum man das schon mal gar nicht für ein SEO, weil wir bezahlen gar nicht, wir können ja keine Partner sein, wir haben nicht mal eine Vertragsbeziehung. Also bei SEA könnte man noch sagen, wenn ich da hinschaue, da gibt es so eine gewisse Beziehung. Dann ist aber auch die Frage, wie steht man zu Agenturen, die nochmal dazwischen sind und das machen wir alles in Smart und brauche ich die da? Also das ist für viele Ecken ein spannendes Feld und das ist halt ihr Haus, in dem ich mich aufhalte und das muss einem einfach klar sein. Und das sind dann halt auch ihre Regeln und freundlich ist man da, also friendly und nee, definitiv nicht. Die müssen jedes Jahr beide Unternehmen einfach mehr Gewinn bringen. Das ist halt so in dem System. Genau. Genau, you cannot get the same competitive advantage on Facebook and Google. You can from other more diverse sources, klar. Also einen Wettbewerbsvorteil großartig zu bekommen in den, ja, das ist ein sehr kompetitives Umfeld. Würde ich nicht ganz mit, aber ich weiß, was er meint. Also ich kann das schon durchaus nachvollziehen und ich muss halt immer sagen, die können mir halt auch, wenn ich mehr arbeite, können sie mir halt wegziehen. Also er hat da den Beispiel gezeigt, weiter unten mit dem Facebook, weil Leute halt wie viel Mühe sich aufgegeben haben, um sich halt ihre Fanbase aufzubauen und dann hat Facebook gesagt, nee, jetzt gibt's nur noch Reichweite, wenn ihr bezahlt, egal wie viele Fans ihr habt, du hast ja posten können, was auch immer, wenn du nicht bezahlt hast, hast du keine Reichweite drauf gehabt. Braucht man nicht so diskutieren. Also es war klar jedem, dass es irgendwann mal kommt, man nimmt es eine Zeit lang mit, aber das meint er ja auch, er sagt ja nicht, du sollst da nicht sein, sondern bau halt nicht alles auf dieses Thema auf. Und wenn du deine Marke woanders aufbaust, dann werden die beiden auch ein besserer Marketingkanal. Also klar, wenn du eine echte Marke außen bist, wenn Leute wirklich nach dir suchen, das zahlt sich dann dort drin aus. Also du kannst sehr schwer da drinnen eine Marke aufbauen. Du baust sie eigentlich außen und portierst und nutzt sie dann in deren Kosmos. Du baust sie nicht in ihrem Kosmos auf. Und das, glaube ich, ist eine spannende Sache. Und dann hat er ein paar Beispiele, da werden wir auch drüber diskutieren, dass Google Stickiness Addiction auf ihren Plattformen baut mit Content anderer. Also das Thema, das war ja vor 10 Jahren gesagt haben, ich habe 10 blaue Links und Google verteilt Traffic, da können sie sich nicht mehr ausruhen drauf. Also die haben viele eigene Produkte gebaut mit Daten, die sie da nicht immer, also wo vieles auch frei war. Es gibt jetzt auch dieses Travel Guide, kennst du das? Du gehst Travel Guide, sagst du, ich bin Travel Guide irgendwas und dann kannst du bei Google klicken und dann macht er dir auf, sagt, guck mal, hier ist die Karte, hier sind schöne Bilder aus der Ecke und korrigiert die einfach aus dem ganzen Netz zusammen und du hast so eine kleine Travel Guide-Seite. Okay. Meine Handgeschrieben ist immer noch besser, die ist AI-driven, aber die haben ja nur die AI draufgekippt plus ihren Index. Die haben ja, die benutzen die Bilder von den Leuten, die fragen ja keine Sau, das ist einfach da.
Ja.
So. Und das wird ja natürlich auch immer schlauer werden im Laufe der Zeit und da sind viele nicht geklärte Fragestellung. Deswegen ärgert es mich so, wenn wir hier mit so Leistungsschutzrecht rummachen in Deutschland, weil das ist nicht die Frage. 160 Zeichen in einem Link, der mir Traffic bringt, ist nicht die Frage. Da brauchen wir nicht diskutieren. Die Kollegen haben uns verstopft, über die wichtigen Sachen zu reden, die da passieren. Und sie machen es halt im Sektor, achter Sektor. Siehst du jetzt hier auch die verschiedenen Pipe, also okay, seht ihr es ja. Ihr nicht, aber und dass die halt immer mehr Querverlinkungen reinbauen, Answerboxen mittlerweile so gut laufen, dass man vielleicht gar nicht mehr hinklicken muss. Ihr kennt diese ganzen Problematiken und die Leute halt länger bei sich laufen lassen und immer mehr Links auch zu Google selber gehen. Also zu einer neuen Suchanfrage und noch eine neue Suchanfrage und ich muss gar nicht mehr runter von der Plattform. Ja. Wobei ich da den Business Case nicht so ganz verstehe, weil wenn wir gleich keinen Werbung klicken, haben sie auch nichts. So, und dann sagt er halt von wegen reliable, also vertrauenswürdig. Es kommen immer wieder Äußerungen von ihm, die halt schlicht nicht stimmen. Das andere hat er hier aus der Geschichte rausgehört, das war das Keyword Not Provided Thema, wo damals, als das aus Privacy-Gründen hier rauskam, Matt Cutts noch gesagt hat, ja, wenn wir das ausrollen, es wird maximal 10% eurer Suchqueries betreffen. Vertraut's. Das war dann wohl nicht so. Hat man so richtig stark in daneben gegriffen. Das andere ist, und es ärgert mich auch immer wieder, dass immer wieder gesagt wird von Google, wir behandeln Subdomains wie Verzeichnis und es ist nicht wahr. Da braucht man nicht drüber zu. Es war noch nie so und es ist nicht so. Jeder, der mal Inhalte von einer Subdomain auf ein Verzeichnis oder Weserberg gefahren hat, sieht halt, dass da signifikanter Unterschied ist und du kannst das auch relativ schnell durchtesten. Und sowas wie User Signals like Klicks nicht relevant sind. Ich glaube nicht, dass die Hardcore relevant sind jetzt live. Also nicht, also davon gehe ich nicht an, aber ich gehe durchaus an, dass alles in ihres Machine Learning mit reingeht, weil das siehst du relativ deutlich an. Denke ich, würde auch alles andere keinen Sinn machen. Und wenn du bei so Spezialsuchen wie News ausgehst, da ist es signifikant stark, da sieht man das. Also da braucht man sich gar nicht drüber zu unterhalten, weil da ist Links gar nicht da. Also da sind sie auch unsauber und in der Kommunikation und ja, da hat er definitiv recht, man muss da schon aufpassen, was drin ist, ist so. Dafür machen sie aber viele andere Sachen sehr nett, was man verteidigt. Aber in seinem Vortrag ging ja, warum was alles nicht gut läuft. Wenn man sich mit Wendt unterhält, sagt er auch sehr viele gute Sachen über die beiden Unternehmen, so ist es ja nicht. Der Punkt ist natürlich auch, kommt klar, dass sie natürlich in immer mehr Geschäftsmodelle reingehen, Hotelsuche, Jobsuche. Also wenn ich irgendetwas habe, das hat auch Tanta schon 2010 immer gesagt, wenn ich irgendein Geschäftsmodell habe, was heißt wie Suche? So Autosuche, Immobiliensuche oder so, würde ich mir immer Gedanken machen, wann geht Google rein und wie lange habe ich das noch? Ja. Und so, das sind eigentlich aber, glaube ich, so die wichtigsten Punkte. Ich glaube, die sind auch alle unstrittig, die sind uns auch alle bekannt. Weil sie aber bekannt sind, verstehe ich nicht, wo man unterwegs ist, dass man für so etwas ausgeladen wird. Also bei Sandra SMS kann ich mir sowas nicht vorstellen, weil ich habe so Sachen auch schon gesagt und andere auch schon und wir haben dafür nie Ärger bekommen. Deswegen nehme ich nicht an, dass es so eine Art von Veranstaltung war. Und wie ihr jetzt hört, es ist wirklich kein geheimes Wissen, sondern das sind Sachen, die die ganze Branche immer schon diskutiert. Und dafür dann auch, finde ich, grenzwertig an der Stelle.
Absolut. Also ich meine, als nächstes geht er jetzt noch ein bisschen auf Facebook ein, sagt, okay, Leute wurden dazu angeregt, Facebook-Pages zu machen für ihre Lokale, sonst irgendwas, haben vielleicht nur noch diese Pages. Am Ende war auf einmal die organische Reichweite weg. Tja, bumm, ist auch nicht mehr da. Deswegen der Punkt, den er vorhin gesagt hat, also ja, man kann die da schon bespielen, aber eigentlich braucht man auch sein eigenes Ökosystem. Ansonsten sind die Inhalte nun mal nicht so richtig mir. Und das ist einfach der Punkt. Es geht jetzt noch ein bisschen so weiter.
Könnte man im Prinzip bei Amazon genauso sagen, aber ging das halt in dem Fall, ja, ging das auch gar nicht so sehr im Wasser, sondern dass er ausgeladen worden ist. Und wir wollten nur mal ein Beispiel zeigen, dass was er da drin hatte, sind keine harten Sachen, die nicht schon jeder weiß.
Ja. Das ist ja, und ist aber total wichtig, dass man sich damit kritisch auseinandersetzt. Also wenn ich jetzt sage, ich mache hier eine fette Firma und das ist jetzt irgendwie mein Business Case basiert 100% auf Google, dann sollte ich halt vielleicht nicht zu lange damit rechnen. Affiliate-Projekt, alles super, nur ein bisschen Geld verdienen, kein Thema. Große nachhaltige Firma bauen, mit zu sagen, ich mache hier nur ein bisschen organisch, schwierig.
Ja.
Aber das ist schon immer so und dafür jemanden ausladen, also dämlicher kann es nicht sein.
Finde ich auch. Also, Wendt, hast du unser Mitgefühl?
Ja.
Du kannst gerne uns mal was intern erzählen, wenn du Lust hast. Aber ich glaube, das können wir uns auch nicht leisten.
So, Dilla. Ich habe noch ein, zwei Einwürfe. Und zwar hier von Egghead.io. Ist ein kleines Video, Ganz einfach, weil es im Moment viel über Wig läuft, wie man mit den DevTools ein bisschen den Layout-Shift sichtbar macht. Warum ist das gut? Also ich finde es immer ganz, man muss sich die ganze Zeit im Moment immer mit dem Thema beschäftigen. Also auch wenn man es als SEO vielleicht gar nicht so groß treibt, weil ich bin da auch relativ piano und denke, so groß wird das Update auch nicht werden vom Impact, aber man muss sich, also man kriegt nun mal die Anfragen, weil das im Moment einfach omnipräsent ist. Und das ist ein kleines Video, wie man sehr schön sehen kann, was eigentlich der Layout-Shift bei einer Seite ist, wie man es nochmal visualisiert bekommt, einfach mit den Chrome DevTools. Ist ein netter Reminder, weil ich muss ja gestehen, ich werde ja auch älter, ich vergesse das dann immer wieder. Und dann ist es ganz schön, wenn man das nochmal im Video hat. Also hat nichts mit dem Alter zu tun. Fakt ist auch einfach, dass sich die Oberfläche da in den letzten Updates auch mal ein bisschen geändert hat und man es nicht so häufig macht. Macht das einfach mal Sinn. Schaut es euch an, wenn ihr da vielleicht auch überhaupt nicht so mal Fragezeichen habt, wo ist denn eigentlich gerade der Layout-Shift? Man kriegt es eigentlich in vielen Fällen sehr gut raus. Genau. Und dann hatte ich noch einen Link vom Kollegen Hövener, ist mir jetzt in die Timeline bei Twitter gespielt worden. Er hatte einfach eine Seite crawlertest.com. Das ist insofern ganz nice, dass es eine Seite ist, die halt alle möglichen Fälle so listet. Also Seite ohne Titel, Seite ohne Description, doppelte Description auf einer Seite, doppelte Description und der Robots-Text gesperrt. Oder vielleicht auch irgendwie etwas, wo ein Titel über JavaScript nachgeladen wird und so ganze Geschichten. Und man kann damit zum einen mit der Seite ein bisschen prüfen, ist das eigentlich gerade im Index und wie? Wohl wissend, das ist eine Testseite. Google ist da auch nicht mehr ganz so doof, wie sie früher einmal waren. Aber wenn man jetzt auch selbst irgendwie unterwegs ist und so Crawler baut und Sachen fetcht und so Geschichten, ich meine, viele von euch da draußen werden da ja auch immer ein bisschen eloquenter, die eigenen Systeme zu bauen, ist das so ein netter Testcase, wo man sagen kann, was macht man eigentlich mein Crawler daraus und schlägt es bei mir im System eigentlich so auf, wie es am Ende braucht. Spannendes Thema, also crawlertest.com, crawler-test.com, einfach mal reinschauen. Fand's ganz nett, waren ein paar nette Ideen dabei.
Ja, und schauen Sie mal durch, ging ganz schnell.
Ja, wir haben noch das Neues von Google. Wir müssen ja gerade mal gucken. Ich gucke die ganze Zeit schon. Wir haben noch 16 Minuten.
Sehr gut.
Dann ist die Karte voll.
Okay,
dann
krass.
Das kriegen wir aber hin. Ist auch gar nicht viel, weil ich will euch auch nicht langweilen. Ich habe jetzt so die ganze Zeit, was ist denn jetzt eigentlich gerade neu? Seit dem letzten Mal, das ist November, da sind viele Sachen passiert, die jetzt nicht mehr neu sind. Ich habe trotzdem die wichtigsten Sachen mal mit rausgenommen. Der Rich Result Test. Nicht der Rich Result Test, der kommt später. Das Ergebnis Rich Result als Search Appearance, also als Darstellung in der Suche in der GST, wird verschwinden. Bumm. Es war ja immer so die Sammelklasse, wo so alles Mögliche mit Featured Snippets, sowas aus Schema-Org-Auszeichnungen in der Regel resultiert oder Videos oder so Geschichten. Das gab immer so eine Klasse und da stand halt immer alles drin. Das war einfach Rich Result. Und das GST-Team sagt mittlerweile selbst, wir haben die meisten Ausprägungen nun einzeln gelistet. Also was haben wir denn? Rezept-Karussell und so diese ganzen Geschichten, die sind mittlerweile einzeln. Und dann haben sie gemerkt, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, diese Rich-Result-Sachen immer zu gruppieren, weil die sind ja krass unterschiedlich.
Naja, das hat bei unserem GSC-Kurs nie einer verstanden.
Yes. Also wenn ich jetzt ein FAQ-Snippet habe, ist es komplett anders als ein Rezept, wenn ich im Rezept-Karussell bin und Product-Auszeichnung. So, das sind ja alles komplett unterschiedlich. Ja, kein Wunder, ist das total unterschiedlich. Bumm. Also macht es wahrscheinlich auch nicht Sinn, die zu gruppieren. Habe ich auch so gedacht, ach was, das merkt ihr früh. Ab August soll das einfach aus der GSC verschwinden und dann kann man das danach nicht mehr analysieren. Mir tut es ehrlich gesagt nicht weh und da muss man halt mal schauen, wie man mit den ganzen anderen Sachen zurechtkommt, weil ich finde das ja immer noch, wir haben es ja nach wie vor nicht geschafft, eine vollständige und konsistente Liste zu diesen ganzen Typen da mal anzugeben. Das wäre noch schön, wenn es kommt, aber vielleicht nähern uns wir da also ein bisschen schrittweise an. Jetzt so zwei neue Schema-Org-Auszeichnungen. Das eine ist Übung, Practice Problems, kann man als Schema-Org auszeichnen. Das sind also, ich würde sagen, das sind einfach Quiz- und Quizfragen. Das kann man machen. Ich wüsste noch nicht so ganz, als ich die Suchen gesehen habe. Also die SERP-Vorschau, der Link kommt ja wieder in die Shownotes, könnt ihr euch auch mal anschauen, warum ich das tun sollte, weil mein Quiz dann auf Google ist und ich kriege auch keinen besonderen Link dazu. Also ich werde nicht besonders gefeatured. Wir sagen halt Covid und Lernen und so Dinge, ne? Deswegen ist ja alles digitaler geworden. Es ist jetzt da, mir ist noch kein besonders toller Case eingefallen. Das Gleiche ist dann auch nochmal für Matheaufgaben passiert, wobei ich da auch wenigstens einen Link oben auf das Server bekommen kann. Also das ist letztendlich so, man kann komplexe Aufgaben, also Formeln so lösen in einzelnen Lösungsschritten. Das ist, glaube ich, ein Riesen-Pain, das auszuzeichnen. Gerade weil man die Formeln, muss man ja auch noch entsprechend kodieren, dass sie halbwegs Sinn ergeben in der Darstellung. Kann man aber machen und dann kommt man zumindest oben mit drauf nach der Formel, die man quasi eingegeben hat, die gesucht wurde, was da entsprechend auf welcher Seite es zu finden ist. Und dann klicken sich die Leute vielleicht noch durch. Genau, eine Sache sollte nicht vergessen werden, weil jetzt haben wir, hab ja oben schon wieder rumgemoppert, ne, was da irgendwie so doof ist. So. Es gibt jetzt endlich die RegEx in den Performance Reports, also in den ganzen Such-Performance Reports könnt ihr RegEx benutzen für Verzeichnisse und für Suchanfragen. Basics hat Google auch in der Doku erklärt. Wir haben auch mal gemerkt, die arbeiten viel nach, weil sie, glaube ich, viele Fragen noch dazu bekommen. Sollen sie aber nicht stören. Also entweder nutzt ihr es schon die ganze Zeit und habt euch irgendwie noch im Bauch gefreut oder ihr wisst noch nicht, was so dieses RegEx in der Search Console soll. Dann solltet ihr unbedingt in die Show Notes gehen und auf den Link klicken und das ein bisschen lernen. Kurzum, ihr könnt zum Beispiel Klassiker einfach locker Sachen oder verknüpfen oder sinnvoll truncieren, was weiß ich, wenn ihr euer Brandsegment mal bilden wollt, so auf die Schnelle und in der Regel gibt es so 3-4 Schreibweisen, die könnt ihr einfach mit dem Ohr verknüpfen und müsst dann nicht irgendwie 20 Mal Daten ziehen oder erst exportieren und dann händisch in Excel durchclustern. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, lange vermisst, weil es ist eigentlich auch ganz schön, wenn man sowas mal auf die Schnelle im Frontend machen kann. So, dann haben wir noch den Schema.org Validator. Den kennt ihr vielleicht alles noch. Das Structured Data Testing Tool, wo Google ja so einen schönen Hinweis gegeben hat. Es wird auch langsam das Sunsetting, also dass es abgeschaltet wird. Und das ist aber jetzt zu Schema.org gewandert. Also dort, wo die ganzen eigentlichen Schema.org-Dokus liegen, da ist jetzt unter validator.schema.org das alte Tool zu finden. Es wird, glaube ich, auch noch so ein bisschen geupdatet, sieht aber im Groben erstmal so aus, wie es ist. Und es ist eigentlich ganz schön, weil man letztendlich so eine gesamtstrukturierte Übersicht bekommt über die Daten, die hinterlegt sind. Weil der neue Rich Result Test, das war so die Kritik, die Google da auch ein bisschen tatsächlich auch aufgenommen hat. Der macht ja nur die Sachen, die für Google sind. Es waren ein paar Darstellungen einfach nicht ganz so schön wie in diesem alten Tool. Und deswegen wurde das jetzt einfach zu schema.org übertragen. Das fand ich ganz schön. Das Spam-Thema hatten wir oben schon eingeworfen, da brauchen wir nicht nochmal ausgehen. Also kommen wir Ausblick in Konferenzen.
Sehr gut, und da geht ja wieder los. Langsam, also das sollte ich mir was sagen lassen. Marco plant seine Campings in der Summer Edition, was ich super nice finde, weil im Sommer ist das Außengelände da von diesem Hotel sehr angenehm. Er hatte ja mal eine M3 gehabt und das war wirklich sehr schön. Also da freue ich mich schon, mit dem einen oder anderen draußen sitzen zu können. Und wir sind auch vor Ort. Und zwar Rebecca bei uns aus dem Team macht einen schönen Vortrag zu Apokalypse Now. Mit den entsprechenden Hubschraubern und Boxen, aber ein anderes Thema. Und zwar natürlich geht es darum, wie wertig ist dein System für den SEO-Relaunch? Weil wir haben ja viele Sachen, wie mache ich einen Relaunch? Was weniger unterhalten, wie kriegt mein System vorher so fit, dass Google versteht, wie die Altstruktur ist? Dann wird das Abbilden nämlich viel einfacher. Und da geht es ein bisschen mit, geht es durch. Und so, wenn du deine erste Impfung kriegst, mindestens bist du auch da. Ich bin auf jeden Fall da, weil ich von Berlin da vorbeifahren kann. Ich werde aber nicht übernachten, also ich habe ja wohne in Berlin. Haben wir und machen wir ein SEO-Hauspanel. Also hier mit euch, hoffentlich, Hörer, ihr kommt vorbei. Und zwar wollen wir ein bisschen SEO-Hypes und was sie dann überhaupt taugen, mit euch besprechen. Und da natürlich auch, wer Lust hat, einen Hype zu melden, den wir uns mal unterhalten, schreibt uns einfach an jens.vtrat@gettraction.de oder wer nicht so viel schreiben mag, kann auch sagen jf@gettraction.de und sagt mal, was haltet ihr eigentlich für einen Hype und wie wollt ihr unsere Meinung dazu wissen? Ist er überbewertet, ist er zu Recht ein Hype etc. Und vielleicht übernehmen wir auch ein, zwei von euch mit aufs Panel, könnt euch ja einfach melden und dann diskutieren wir mal zusammen. Ich habe mit Marco schon gesprochen, dass wir alles aufzeichnen und danach auch das Podcast raushauen. Also ihr könnt es dann auch nachhören. Hoffe, kommt jetzt noch einer mit ansagen, dann könnt ihr wieder anhören. Aber das ist sozusagen die Idee. Und die Demexco soll wahrscheinlich auch wieder Hybrid feststellen. Und da haben wir ein schönes von unserer Fokusgruppe Search, ein Panel zum Thema Search Marketing Trends. Und ich die Ehre habe zu moderieren, wo ich mich auch schon sehr drauf freue, das mal wieder tun zu können. Und dann haben wir noch einiges an Jobs. Ich reine die mal, damit man Zeit bleiben, relativ schnell runter. Und zwar die Kollegen, also meine oder deine, die Kollegen vom Kölner Stadtanzeiger, der ist bekanntlicherweise in Köln, suchen einen SEO-Redakteur. Und es ist ein nices Team. Also seid ihr da hier mit Chris Wagner, Der hat da gerade angefangen, ist voller Elan und rockt da jetzt das SEO hoch. Kann es nur empfehlen. Eva ist auch da, Rausch von Traumberg. Also, smarte Kollegen. Die Kollegen, die sowieso da sind, sind nett. Ich kenne das Haus jetzt schon länger. Wird sicher Spaß machen. Kann ich euch wirklich nur sehr ans Herz legen, wenn ihr Bock auf Schreiben habt und in Köln seid zum Beispiel. Auch spannende Kollegen sind die von Notebooks Billiger. Wer kennt sie nicht? Auch eine Seite schon ewig gut im SEO. Die suchen jetzt einen Senior-SEO-Manager und da sollte man natürlich auch wirklich wissen, was man tut. Also sie sind keine Anfänger da. Die haben schon gewisse Bedürfnisse dafür. Sind sie in Berlin und suchen halt. Und ich denke, wenn du da sagst, ich bin schon gut, aber für ein bisschen kompetitives Umfeld sich mal zu beweisen, go for it.
Cool. Ich habe noch den Senior Content Manager bei Fastbill. Mit den Kollegen haben wir ja im Moment auch zu tun. Kann ich nur empfehlen, wer jetzt eher so aus dem Type Content-Erstellung, Redigieren, Storytelling, alles rundherum, aber auch ein bisschen mit dem Thema SEO mit dabei, da unterwegs ist, unbedingt bewerben. Ich glaube, das macht mega Bock dort. Das ist ein extrem nettes Team, jung, dynamisch und einfach nette Leute, also wenn ihr im Kirchner seid, hier auch nochmal gegrüßt. Macht, glaube ich, mega Spaß, dort Teil des Teams zu sein. Also alle Content-Leute einmal dort bewerben. Und dann haben wir noch zweimal was für die Studis da draußen, aber an verschiedenen Standorten, deswegen weiß ich das auch nicht. Einmal das Handelsblatt in Düsseldorf, die suchen SEO-Werkstudent, Studentin für das SEO-News-Team, also explizit das Ganze, was wir vorhin erzählt haben, wie kann ich News optimieren, explizit dafür extrem spannend und genauso sucht die FAZ in Frankfurt, also jetzt für die ganzen Hessen da draußen, auch eine studentische Aushilfskraft im SEO. Auch viel mit der Redaktion, wie ich das Ganze kenne und viele Arbeiten, da wird man sich sicherlich auch mal über den Weg laufen.
Ich glaube, damit auch jeder weiß, wie wir meinen, FAZ. Die FAZ. FAZ, sag ich auch mal. Ja, genau. FAZ ist aber nicht gerne, aber weiß nicht jeder, also die altehrwürdige FAZ.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Sehr gut, ja. Genau. Die berichten nicht über Nachrichten, die machen Nachrichten. Genau. Und dann haben wir noch was, und zwar wir selber suchen was. Ist ja verrückt, gell?
Ja.
Kann nur sagen, verrücktes Jahr, verrücktes letztes Jahr. Wir haben auch letztes Jahr eingestellt, wir haben, glaube ich, unser bestes Jahr bisher gehabt letztes Jahr. Und dieses Jahr ist es die erste Hälfte schon besser als das letzte. Also ist verrückt, gepaart damit, dass die Kita, die Schulen zugeschlossen. Egal, nicht drüber reden. Aber egal. Wir sind ein, um das ganz klar zu sagen, also wir suchen ein SEO oder ein NE oder was auch immer, du kannst auch gerne divers sein, das ist eine totale Hupe, SEO-Consultantin oder wie Dennis so schön sagt, der SEO-Konsultant in Darmstadt und oder Berlin, vorzugsweise in Darmstadt, weil jemand hat neue Büros und mehr Platz, in Berlin geht aber auch, wird ein bisschen kuschelig, dafür müssen wir aber auch weniger heizen, aber wir bleiben da auch nicht mehr ewig drin. Was spricht für uns? Das heißt, wir haben, glaube ich, ein hammergeiles Team. Also bin echt so stolz, was man da bei alles zu uns gefunden hat. Dass jeder in sich echt eine richtig starke Bereicherung. Wir arbeiten hier auch sehr flache Hierarchien, arbeiten extrem gut zusammen. Flache Hierarchien heißt nicht mehr wie früher. Wir sind chaotisch. Wir haben auch mittlerweile sowas wie Struktur. Das haben wir ja bei so einem anderen Ding nicht. Aber es wir haben doch mehr Struktur, als man so denkt, wenn man sich mal zurückdenkt. Und wir machen Freizeitdinge auch zusammen, wenn wir Lust haben. Also es gibt jetzt nicht so, wir machen jetzt hier so Klatschen, weißt du, Fahne wehen, sondern wir haben einfach Bock. Wir haben jetzt gerade in Corona immer wieder so, ich weiß, einmal oder zweimal im Monat dann unseren zusammen hier uns vom Zoom quasi, und da heißt ja wer bei unser Zoom, besoffen, egal, und Spaß gehabt. Aber jetzt mal weg von uns und wie nett wir sind, ist die Frage, was ist eigentlich zu tun? Und zwar, wir sind ein kleines Team, wir haben keinen Accounter oder Key-Accounter. So einen Rotz brauchen wir nicht, kann ich auch einen Kunden nicht gebrauchen, wir möchten immer am Kunden arbeiten. Wir arbeiten immer direkt mit dem Kunden und so ein Consultant hat so in der Regel 4 bis 7 Kunden. Also wir sind hier auch nicht die Leute, die so, hast 100 Kunden und für jede Stunde Zeit, da wirst du wahnsinnig, ganz im Ernst, so einen Scheiß machen wir hier nicht. 4 bis 7 kommt, weil manche Kunden sind auch schon ein bisschen länger bei uns und da muss man nur noch halt einen Seitenblick drauf werfen. Also so ist der standardweise, wenn man den Kunden sich reinwickelt, man hat am Anfang viel zu tun und am Ende wird es eher weniger und man geht in so einen passiveren Modus rein und dann kann man auch wieder welche vorne drauf, von denen, die man, mit denen man struggelt, sind eher drei, würde ich jetzt mal sagen. So, oder das kommt so
ungefähr. Ja.
Und man ist mit dem korrekt drin, also man redet mit den Leuten direkt. Aber wir verstehen uns immer, also wir verstehen uns immer als Teil des Kundenteams. Und unsere Aufgabe ist wirklich, dass wir, also wir machen viel PM und viel Kommunikation. Also wenn du musst jetzt nicht extrovertiert, sag mal, kann auch introvertiert Code kommunizieren, du musst in der Lage sein, mit Leuten zu reden und das auch wollen. Du musst deine Arbeit irgendwie strukturieren können. Das heißt, Termine vorhalten, wissen, wann was passiert, und die Leute treiben. Und deswegen heißen wir ja auch Get Traction. Also unser Ziel ist schon, Traktion in den Kunden reinzubringen, weil wir wissen relativ schnell zusammen mit dem Kunden, was wir tun wollen. Und die eigentliche Kunst ist, das, was wir wissen, irgendwie in die Organisation zu bringen, so dass da was passiert. Das ist die viel schwerere Aufgabe. Das andere machst du nach dem Audit, dann hast du einen Plan für die nächsten 4 Jahre, wenn du Glück hast. Aber wie kriegst du den in Execution? Und das, damit setzen wir uns sehr stark auseinander. Und das heißt, man entwickelt auch immer die Strategie mit dem Kunden zusammen. Aber du musst kein Spezialist für alles sein, das ist auch ganz wichtig. Wir haben uns, Dennis ist, was der immer da, Core Web Vitals, JavaScript, Crawling Auswertung, ich verstehe nichts. Ich denke immer, was ich das denn? Ich verstehe aber auch Patrick und Johannes schon lange nicht mehr. Also davon mal gar nicht zu reden. Also du musst kein Spezialist haben, wir helfen uns. Ich weiß, dass man was braucht, ich weiß, wer im Unternehmen zuständig ist und wir stimmen uns ab und sagen, du, ich brauche dich hier und komm mal bitte mit. Machen wir immer. Also Ansprechpartner gegen Kunde und Anwalt des Kunden im Unternehmen, damit er die richtigen Sachen braucht, die er braucht. Das ist sozusagen die Aufgabe. Ansonsten klar, was kann man sonst zu sagen? Wir haben natürlich Top-Netzwerkpartner, wir arbeiten Systrix-Schulungspartner sind wir. Wir arbeiten viel mit den Kollegen vom Usage-Board zusammen. Wir haben ein Analystenteam. Das heißt, viele Sachen könnt ihr auch einfach an die Jungs abgeben, weil die richtig smart sind. Ihr braucht gar keinen Regex bis zum Erbrechen zu können. Du sagst ihm, ich brauche irgendetwas und denkst, bist bei dem Excel zu Ende und dann bauen die dir irgendwelche Dinge und du denkst nur so, wow! Also das ist besser als jedes Tool, weil du hast eine Voice-API, du sprichst mit den Menschen. Und das ist einfach ein Träumchen. Und das ist uns auch wirklich sehr viel wert, weil es uns wirklich extrem beschleunigt hat in der Arbeit, wenn man sich in so einem Kram, dass man nicht mehr in allem ganz tief drin sein muss. Also das sind wir. Wenn du Bock hast, richtig zu rocken, bist du bei uns absolut richtig, aber richtig zu rocken im Team. Wir brauchen keinen Einzelplayer. Also there is no I in a team. Wir sind hier alle wichtig und das leben wir auch. Genau, das war's von unserer Seite. Dann bist du mal fertig, oder?
Gerade ja, gerade so. Ich sage jetzt auch gar nichts mehr, weil die Zeit läuft ab, die Speicherkarte ist gleich voll.
Also bewerbe natürlich an jobs@gettraction.de, schreibt mich auf Facebook an, egal, jf@gettraction, egal wie.
Es kommt an. Genau. Super, dann danke euch fürs Zuhören, ne?
Supi.
Mach's gut. Ciao.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah. Und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch. Und jetzt rank well.